Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Die Sonne scheint über der Hauptstadt.
Oh ja. Seit Tagen, ne? Sonnigstes Wetter.
Die begrüßt die Zuschauer wieder mit seiner alten Floskel.
Ja.
Die Banausen haben sich wieder zusammengefunden, um einen Podcast aufzunehmen.
Ist das jetzt die Stimme, mit der du durch die ganze Sendung ziehst?
Die Laune ist gut.
Das klingt
aber
nicht so.
Aber wird sie das bleiben?
Die
Erzählerstimme muss doch neutral bleiben, Junge.
Ist das so?
Ja, da darf man nicht so. Darf man nicht so übelst mitgehen, so. Das hasse ich ja. Wenn die so.
Wenn die
so voll übertreiben beim Erzählen. Das muss ja so einigermaßen. Man muss sich auch auf den Text konzentrieren und nicht auf die.
Da bin ich aber froh.
So wie Harry Potter, so wie Daniel Radcliffe durch die Harry Potter-Filme spielt. So muss man ja nicht vorlesen.
Sagt der Herr, der einen Vorlesewettbewerb gewonnen hat.
Ja, sagt er. Insofern kann er hier durchaus seinen Senf mit hinzugeben. Also was Vorlesen angeht, da kann mir so leicht hier keiner was vormachen. Höchstens Redewendungen.
Sollten wir dann doch öfter mal was scripten. Weil jetzt eigentlich würde sich das anbieten.
Öfter mal was scripten, weil wir auch so viel scripten. Da sind wir wieder bei unserem Protokoll hier, bei unserem, wie heißt das? Dieser Plan, den die Leute dann aufstellen, so erstmal Begrüßung, dann dies, dann das.
Ach so, Dispo meinst du?
Beim Dispo, genau. Machen wir unser erstes Dispo. Ich habe jetzt übrigens, du weißt es nicht, aber ich habe jetzt mal meine Bewegtbild-Banausen Vollmacht geltend gemacht und habe Dennis zum offiziellen Praktikanten ernannt. Ja, der sucht Statistiken für uns raus, der gibt uns Geld, bezahlt uns. Insofern, erst war nicht in der Stadt, erst war nicht direkt vor Ort, aber so als indirekter Hiwi ist er, glaube ich, der Nächste so am Status.
Freut mich, kann ich sehr gut mitleben.
Also weißt du Bescheid, Dennis ist unser Praktikant.
Okay, willkommen Dennis.
Willkommen im Team.
Du kriegst
die Drecksarbeit.
Genauso viel Gehalt wie wir, das auch, ja.
Ja.
Aber es gibt keine Bezahlung.
Nee, es gibt keine Bezahlung, dafür musst du eine Menge Scheißarbeit machen. Aber das Gute ist, der freut sich. Der findet es voll geil, da so eine Statistik rauszusuchen und irgendwelche Sachen in die richtige Reihenfolge zu bringen und alle Schauspieler, die wir hier schon mal gedroppt haben, in die alphabetische Reihenfolge zu schreiben und so. Der feiert sowas. Der ist,
das ja, ist geil.
Eben so ein bisschen Beschäftigungstherapie.
Also wenn er IT-mäßig noch fit ist, dann fände ich es ja geil, wenn wir echt mal irgendwie so eine Datenbank hätten für unsere Projekte, die wir schon besprochen haben.
Das macht er sofort, Junge.
Ne, weißt du, weil ich habe mir so oft gedacht, wenn wir irgendwie einzelne Schauspieler haben, dann weißt du hin und wieder ganz gut aus dem Gedächtnis, den hatten wir in dem und dem und dem Projekt. Aber das kannst du bei mir halt vergessen. Und das fände ich aber hin und wieder ganz cool, weil manchmal denke ich mir so bei einzelnen Namen, okay, fuck, die hatten wir doch irgendwo, wo waren das? Und dann immer die ganze Filmografie von dem durchzusuchen, finde ich immer so ein bisschen nervig. Deswegen wäre das total geil, weißt du, wenn wir quasi wie ein eigenes so IMDb hätten, genau, wo man dann sieht, den hatten wir schon in den und den und den Projekten, von dem Regisseur hatten wir so und so viele Filme schon und und.
Hatte ich erst neulich, weil du über Predators geredet hast und Nimrod Antal, der Regisseur.
Ja.
Der war mir, das hat so geklingelt im Kopf und ich wusste, ich kenne ihn von irgendwann. Dann hast du seinen Metallica-Film erwähnt. Ich meinte so, nee, den habe ich nie gesehen und so. Und dann fiel mir ein, ich habe einen einzigen Film aus Ungarn hier rezensiert, nämlich diesen Control.
Und der ist von ihm.
Der ist von ihm, der in der U-Bahn gespielt hat. Und das hat ihn ermöglicht, international Projekte an Land zu ziehen, als er diesen Film gemacht hat.
Ach,
der international
für
Furore gesorgt hat. Dann habe ich so seine Filmgriffe nachgeguckt. Der ist natürlich ganz unten.
Mhm.
Und ungarischer Film hast du wahrscheinlich dann gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich den schon mal hatte.
Ja.
Oder dass es der ist. Und dachte so, ach, das ist der Typ, okay.
Ja, eben, allein für sowas, wenn man dann einen Regisseur hat und dann kann man gleich sagen, von dem hatten wir schon die und die und die Projekte, ja?
Ja, macht Sinn.
Wäre natürlich geil, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendig. Also wenn Dennis da Bock drauf hat, ja, dann ab dafür.
Ja, und wenn er das dann gemacht hat, ich finde schon irgendwie eine andere Aufgabe von ihm. Dann muss er irgendwie die Kleidungsstücke in eine farbliche Reihenfolge bringen von den letzten 400 Dramen, die wir hier vorgestellt haben.
Okay. Ja gut, wenn er da Bock drauf hat, ab dafür.
Jetzt habe ich mal eine Frage, Dennis. Sitzt du im Knast? Kann das sein? Bist du im Gefängnis? Und brauchst deswegen die Beschäftigungstherapie? Nein, der mag einfach so. Der mag Lostöpfe, der mag Listen, der mag...
Der mag Lostöpfe.
Ja.
Schön.
Habe ich doch schon erzählt, dass der so ähnlich nerdig veranlagt ist wie ich. Ja, willkommen im Praktikantenteam der Bewegtbild-Banausen.
Ja, herzlich willkommen.
Dennis. Hier bei den...
Bewegtbild-Banausen.
Offizielle Bewegtbild-Banausen.
Ja, genau bei denen. Ja, heute haben wir eine Menge gemeinsame Projekte.
Wir haben eine Menge gemeinsame Projekte. Wollen wir damit einsteigen, bevor wir es wieder vergessen, über die Support-Episode zu reden, die wir vorgestern rausgebracht haben und was wir da denn für Filme besprochen haben. Weißt du das noch? Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Wenn wir jetzt unsere App hätten.
Siehst du? Das wäre der nächste Schritt, ey. Eine Bewegtbild-Banausen-App.
Voll. Also ich habe über Rebel in the Rye geredet. Mhm. Du hast wiederum über den besagten, gerade erwähnten Predators geredet. Mhm. Und dann hatten wir noch Le Trou.
Ah ja.
Das Loch. Als gemeinsame Rezension. Schöne Grüße an Fepse. Der hat uns die beigetragen, weil ab und zu packen wir ja die Auftragsfilme auch mal die Support-Episoden. Mhm. Also alle, die Bock haben, rein in den Linktree und ab zu Patreon und Steady. Und da gerne mal ein paar Euro rüberwachsen lassen für unsere Mühen hier und für unsere, dass wir hier bei 35 Grad uns noch hinsetzen, die zwar noch nicht sind, aber wir werden.
Und für Dennis.
Und für Dennis, genau.
Damit der Praktikant auch mal was kriegt.
Wir müssen dem zumindest irgendwie belegte Brötchen und so schmieren oder bezahlen. Also insofern brauchen wir da, muss noch ein bisschen was in die Kasse rein.
Ja, sehr, sehr gerne. Da sind wir mittlerweile, wir steuern ja hart auf die 100 zu, für die, die es nicht mitbekommen haben.
100 Episoden, ja. Nicht 100, nicht 100 Supporter. Da sind wir noch lange nicht.
Ach so, nee.
Wir sind bei 4 oder so.
Ja, ein paar mehr sind es schon.
4 Supporter, ja, aber 70 Lose im Monat.
Ja, eben, genau. Jeder darf pro Woche 20 Lose beisteuern.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, haben wir lange nicht erwähnt, deswegen, ihr dürft da Lose beitragen, ihr dürft Auftragsfilme nennen und kriegt extra Episoden. Also für jedes Paket, egal was ihr da abschließt, gibt es eine Gegenleistung von uns. Mhm.
Davon eine Menge.
Davon eine Menge. Aber gut, heute geht es ja wieder an die Schmarotzer ran, die alles hören dürfen.
Ja, der Gratis-Stuff.
Der Gratis-Stuff.
Ja, das kann sich heute aber auch wirklich sehen lassen.
Ja, wir steigen gleich ein mit dem Ding, wo ich gesagt hätte, das können wir hier, könnten wir eine Bezahlung draus machen, dass die den Podcast hören, wie wir den besprechen, wie wir den Film finden. Das ist ja schon ein bisschen Hype-Train gerade, oder?
Ja, total. Deswegen. Klar. Schon auch seit einer ganzen Weile, weil ich glaube, spätestens als da der erste Screentest veröffentlicht wurde, gab es dann doch sehr viele Leute, die ziemlich heiß drauf waren.
Oh ja. Und dann kamen irgendwelche Set-Fotos, weißt du, was dann um die Welt gegangen ist, die dann irgendwie überall geteilt worden sind. Und die kleinste Kleinigkeit, die irgendwie rausgekommen ist zu dem Film, wurde dann an Social Media breit getreten.
Ja, also ich war ja spätestens nach dem Trailer schon auch ziemlich heiß drauf.
Ja.
Weil der war schon vielversprechend.
Ja, diesmal war ich so, dass ich nicht meine Erwartungen sonst wohin schrauben wollte, weil ich gesagt habe, so ein paar Sachen, angefangen mit der Besetzung, finde ich komisch, passt mir nicht ganz. Bin kein Riesenfan vom Hauptdarsteller und deswegen war ich erstmal schon bei dem Status. Erstmal angucken.
Aber was den Hauptdarsteller angeht, da sind wir uns ja einig. Also das geht mir ja genauso. Ich bin ja nach wie vor kein Riesenfan von ihm und auch, ja, also was seine Besetzung in der Rolle angeht, war ich auch nach wie vor skeptisch.
Okay.
Bin's tatsächlich immer noch so ein bisschen.
Für diejenigen, die jetzt immer noch rumraten, wir reden natürlich über The Batman.
Ja, The Batman.
Seit Juni 2021 im Kino. Nein, wurde natürlich Corona-bedingt wieder verschoben. Mhm. Also sollte tatsächlich letztes Jahr starten und läuft jetzt seit 4.3. endlich in den deutschen Kinos.
Ja, und wir haben ihn im IMAX gesehen.
Wir haben ihn im IMAX gesehen.
Standesgemäß.
OV. Genau, in OV, in groß. Das war wichtig, den im IMAX zu sehen. Das können wir schon mal hier erwähnen.
Mhm. Ja, denke ich auch.
Für so einen Blockbuster ist das IMAX immer gut, aber wir haben halt das Problem, dass dadurch, dass wir die Filme in OV sehen wollen, sind halt die Vorstellungen extrem gestreut und ja, auf ein bis zwei Vorstellungen irgendwie pro Woche begrenzt und da muss man das schon timen.
Und zum Teil halt wirklich abenteuerliche Uhrzeiten. Ich habe den ja, weil ich in die Vorstellung, die du gegangen bist, nicht mitgehen konnte, drehbedingt, ja, habe ich den ja Samstagvormittag 10.45 Uhr war ich im Kino.
Richtig, ja. Samstagvormittag 10.45 Uhr. Ich war auch nicht besser, ich habe auf ein Booking verzichtet.
Ach was.
Weil am nächsten Tag war ja ein Feiertag.
Stimmt, ja.
Und die haben mir gesagt, ich soll mir am Montag frei halten, weil das kann sein, dass ich einspringen muss. Und dann haben die mir Samstag Bescheid gesagt, dass ich Montag auf jeden Fall am Start bin. Und dann habe ich gesagt, ein Kumpel von mir hat Batman-Karten klar gemacht. Ich habe ja Nora und Classic Dave aktiviert. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich bin bei Batman.
Okay.
Das war tatsächlich meine Begründung.
Man muss Prioritäten setzen.
Und ja, die haben mich natürlich auch gefragt, kannst du nicht nächsten Tag gehen? Und dann meinte ich zu denen, ja, das Problem ist, der läuft halt im Original im IMAX halt wirklich nur an diesem Tag in der ganzen Woche. Und ich weiß halt nicht danach, ob ich das schaffe.
Nee, du hättest ja auch Samstagvormittag mitkommen können.
Ja, da wusste ich das noch nicht. Weil da waren die Zeiten noch nicht klar für die kommende Woche. Und da wusste ich nicht, dass der Samstagvormittag läuft. Aber ehrlich gesagt, finde ich meine Variante um 21 Uhr oder 20, 30 dann doch ein bisschen angenehmer als um 10.45 Uhr. Da wäre ich nicht ansprechbar gewesen. Das wär komisch. Also du bist da fitter als ich auf jeden Fall, du hast ein bisschen andere Zeiten.
Naja, zumal das ist ja nun auch wieder ein Film, der mit einer Lauflänge von 2 Stunden 56 Minuten daherkommt. Mhm. Wenn man den zur falschen Uhrzeit guckt, da kann man schon gerne mal einpennen, oder?
Definitiv. Hat das Potenzial dazu. Ja, Top-Rated-Movie 89 schon, wie ich gesehen habe.
Ja, ja.
Ist gut am Start.
Ja, gut. Das ist ja, das bedient jetzt so ein bisschen das Trauma von Hoffi, glaube ich. Dass irgendwelche großen Blockbuster,
die
Popcorn-Filme, plötzlich sind die in irgendwelchen Top-Listen, weil das Publikum durch irgendeinen Hype völlig ausrastet.
Ja gut, hier dürfte es ihn ja nicht stören, weil er ja Riesenfan von dem Film ist und den extrem feiert und für ihn das der Blockbuster der letzten Jahre ist.
Ist das so?
Der findet den sehr perfekt.
Okay.
Das ist für ihn 5 Sterne aufwärts.
Ach so.
Ohne Witz, deswegen war der auch so heiß.
Und hä? Das kriege ich jetzt aber irgendwie nicht auf einen Nenner. Spider-Man? Fand er aber das doof,
krasse,
ne?
Das ist das krasse Gegenteil von ihm, ja. Spider-Man nennt damals Negativbeispiel und The Batman ist für ihn das Nonplusultra an Popcorn-Filmen.
Okay.
Ja, wir sind ein bisschen late to the party. Haben schon einige darüber geredet, habe ich mir auch teilweise angehört. Und
der ich natürlich nicht.
Nee.
Und jetzt, deswegen die Überraschung krasser.
Ja, jetzt geben wir ein bisschen unseren Senf zu.
Okay, ja, ich bin, habe ich schon gesagt, sehr gespannt, wie du den findest.
Ich auch, ja. Sind einige Filme, wo ich heute am Schwanken war. The Batman ist einer davon, wo ich punktemäßig mich nicht so richtig festlegen konnte. Weil so ein bisschen Licht und Schatten nach dem Film, wenn du mich fragst. Also jetzt mal schon mal als Vorausshadowing.
Wie passend.
Ja.
Bei dem Film. Ja.
Aber unfreiwillig diesmal. Aber gut, von mir aus. Matt Reeves hat Regie geführt. Der Herr, der Cloverfield inszeniert hat. Ein Film, den ich mag. Und auch die letzten Planet of the Apes Filme der letzten Trilogie.
Ja, hallo, unterschlägst du, dass der Herr der Autor von Alarmstufe Rot 2 ist, oder was?
Das ist er natürlich auch.
Wie kannst du das vergessen?
Ja, weil ich ja seine Regiearbeiten nie erwähne.
Ja, also, ja.
Fürs Drehbuch war jemand anders zuständig. Ja. Peter Craig.
Ja, schon auch.
Ja, Matt Reeves, okay, aber mit Peter Craig, der The Town geschrieben hat.
Mhm. Das fand ich auch sehr interessant im Nachhinein, als ich das gelesen habe, weil den mögen wir ja beide sehr.
Ja, und ich find's abgefahren, weil The Town wiederum hat ja so ein bisschen so einen Touch von The Dark Knight. Weißt du, The Dark Knight hat ja so ein bisschen so Heat-Atmosphäre und ein bisschen The Town-Vibes.
Ja, weil es da diese Heist-Elemente gibt.
Richtig.
Ja.
Und Peter Craig wiederum schrieb hier das Drehbuch, wo ich weniger von diesen Elementen drin sehe.
Mhm.
Geil ist übrigens ein zukünftiges Projekt. Das ist der Drehbuchautor von Gladiator 2, von dem Sequel.
Okay.
Krass. Da bin ich immer sehr gespannt, wie sie das Fass wieder aufmachen.
Ja, ja. Ich glaube, wenn wir hier noch erwähnen müssen, ist den Komponisten, oder?
Oh ja.
Michael Giacchino, der immerhin für Up schon einen Oscar bekommen hat. Ratatouille hat auch noch gemacht und sowas wie Rogue One. Ja, der hat also schon eine ganze Menge gemacht. Und Tom hat gesagt, der hat ja seinen besten Soundtrack gemacht.
Nicht schlecht. Und das als Star Wars-Nazi.
Mhm.
Also ich fand den Score auch sehr, sehr gut.
Wobei, hat er für Star Wars? Achso, wegen Rogue One meinst du jetzt?
Ja, ja.
Mhm.
Ich fand den Score auch gut, außer dass er schon sehr offensichtlich eine Verbeugung hingelegt hat vom Imperial March.
Ja, es sind halt also bestimmt die ersten 3 Töne sind's, ne?
Aber du denkst schon automatisch dran.
Ja, ja, klar. Also zumal, da taucht ja dann auch einfach in einem roten Licht eine schwarze Silhouette auf. Also genau. Das in der Kombi ist halt...
Im Kopf singst du auf jeden Fall den Imperial March
weiter. Natürlich, voll.
Aber, also er hielt ja doch nicht hinterm Berg. Der hat ja gesagt, das ist seine Verbeugung, ist sein Tribut. So. Mhm. Weißt du, der hat ja auch nicht mal irgendwie, dass er gesagt hat, nee, das war überhaupt nicht damit gemeint und so, sondern.
Und ich finde ja auch, es funktioniert.
Ja, ja, das funktioniert gut.
Also Mucke schockt in dem Film.
Den Score finde ich super. Den Song-Einsatz wiederum nicht ganz so. Also so zum 17. Mal Ave Maria, was man auch schon aus anderen Filmen kennt. Mhm. Und auch hier Nirvana, damit man auch ja sieht, wie emo unser Batman ist.
Ja.
Das war ein bisschen zu sehr, wie du immer sagst, so mit dem. Mit der Brechstange.
Mhm.
Also so die Songauswahl fand ich nicht so prall, ehrlich gesagt, aber der Score wiederum gut.
Ach, ich finde, es gibt so ein paar Stilmittel in dem Film, die weit entfernt von subtil sind.
Ja.
Und da ist eben der Einsatz von Nirvana, ja, ist definitiv einer davon.
Eben. Na gut,
trotzdem fand ich eben echt, die Mucke fand ich richtig gut in dem Film.
Ja, die Mucke war gut. Mhm. Michael Giacchino hat hier einen sehr guten Job gemacht. Ist ein talentierter Typ.
Ja, willst du erzählen, worum es geht?
Nee, mach du ruhig.
Ja, Riddler halt.
Das war's.
Ja, ich meine, was wird der Riddler machen? Er bringt wichtige Persönlichkeiten in Gotham um. Gotham, sehr offensichtlich, auf der Südinsel in Neuseeland, weil Gotham muss der regnerischste Ort der Welt sein. Weil in Gotham regnet es einfach 24/7. Was ist da los?
Regenzeit.
Zu hart. Naja, aber also in einem sehr regnerischen Gotham bringt der Riddler nach und nach wichtige Persönlichkeiten in Gotham um und hinterlässt auch immer einen Hinweis an den Batman, der so zwangsläufig damit reingezogen wird. Natürlich gilt es dann, den Riddler ausfindig zu machen und ihn zu stoppen. Auf dem Weg dahin gibt es dann noch 20 andere Bösewichte, Antagonisten. Und so hört der Film dann auch gefühlt irgendwie 4-mal auf. Aber im Grunde ist es das.
Ja.
Auf dem Weg dahin gibt es dann auch noch Selina Kyle. Das hat man, glaube ich, im Vorfeld auch schon mitbekommen. Catwoman, gespielt von Zoe Kravitz.
Ach, Zoe Kravitz.
Don't leave me. I wish to masturbate.
Die war eine tolle Catwoman, wie ich fand.
Ja, die, also, dass die schön anzuschauen ist, das ist mal kein Geheimnis.
Passt halt irgendwie zu ihr, weil die hat schon dieses, die ist halt so extrem dünn und grazil und so, weißt du, und halt so.
Naja, hat vor allem auch schon so ein bisschen diese Mandelaugen.
Genau, da nimmt man so die Bewegung dieses
Katzenartigen. Darf man das noch sagen? Ist das jetzt auch schon nicht mehr PC? Ich weiß
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich ist es nicht PC, aber gut, dann müsstest du die Hälfte unserer Episode rausstreichen.
Das ist auch wieder wahr.
Das Explicit bezieht sich auch darauf, dass wir nicht politisch korrekt sind, verdammte Scheiße.
Wir lernen ja dazu. Wir lernen stark dazu. Ja, James Gordon, den es hier natürlich auch gibt, der wird von Jeffrey Wright gespielt. Auch eine interessante Besetzung, wie ich finde.
Ja.
Und dann taucht auch noch der Pinguin auf. Der aber wirklich eigentlich nur eine Randfigur ist, was ich schade finde, weil eigentlich bin ich ja kein großer Fan davon, wenn Leute über Maske dermaßen entstellt werden, dass du im Grunde auch einfach einen anderen Schauspieler hättest besetzen können.
Ich schon.
Ja, wissen wir. Du bist ja auch ein großer Fan von möglichst vielen großen Namen im Line-Up. Ich finde es hier halt ein bisschen verballert. Trotzdem ist für mich Colin Farrell als der Pinguin eins der Highlights in dem Film.
Definitiv.
Also ich war überrascht.
Es ist auch unfassbar, wie der, was der mit seiner Stimme macht. Also wie krass der diesen, wie krass der mit dieser Stimmlage diesen New Yorker Mafia-Akzent irgendwie bringt.
Ja, ja, klar. Also das hat halt sehr an Goodfellas und Co. erinnert.
Genau, aber das ist Colin Farrell ist. Also den hätte, also normalerweise kennst du ja die Schauspieler zumindest an der Stimme, wenn da Maske drüber ist.
Na, ich
also,
finde, die Augen hat man schon erkannt.
Ja, man, also wenn man es weiß, aber wenn du es nicht weißt.
Nee, stimmt. Also wenn man es nicht weiß, dann erkennst du den hier nicht.
Der war hier mega, Mann.
Ja, Maske war top.
Ja.
Das auf jeden Fall. Der hat hier mit seinen, also wirklich eine Menge Prosthetics im Gesicht. Wirklich nicht wiederzuerkennen und ist eben auch entsprechend, also mit Fettsuit und so. Ist denn Fettsuit jetzt noch PC? Ich habe übrigens gelernt, jetzt wirklich die PC-Variante für Fett ist nämlich mehrgewichtig, habe ich gelernt.
Mehrgewichtig?
Ja, Mann.
Das habe ich noch nie gehört, Alter.
Deswegen sage ich es dir jetzt. Das ist quasi die PC-Bezeichnung für Leute, die ein paar Kilos mehr auf den Rippen haben.
Okay. Kann ich sie dann immer noch als Fett bezeichnen?
Nee, sag ich ja, das ist dann eben nicht PC. Deswegen ist das jetzt hier der mehrgewichtige Pinguin.
Ja, das ist er. Aber es ist doch eine nicht existente Figur. Das ist so eine Comicfigur. Deswegen kann ich ihn auch fett nennen, weil den gibt's ja nicht wirklich. Der kann sich ja nicht beleidigt fühlen. Das ist ein Charakter.
Nee,
you're fat.
Ja, aber es geht ja auch um Leute, die sich da in ihm wiederfinden und sich dann.
Du meinst, da sitzt einer im Publikum und sagt, yeah, hey, that's me.
Ich sehe so aus wie Oswald. Was
das
ist da los?
Das ist mein Spiegelbild. Endlich.
Hallo, ich bin nicht fett, ich bin mehrgewichtig.
Endlich bin ich auf der Kinoleinwand zu sehen. Jawohl, der mehrgewichtige Pinguin. Oh Mann. I'm too old for
this shit. Hallo?
Was it corny? Did it sound corny? I'm not gonna lie, I practiced it.
Zu deiner Frage nochmal, zu deinem Einstieg. Ich hätte auch gerne mehr von ihm gesehen, aber er kriegt seine Spin-off-Serie, seine eigene. Habe ich gelesen. Das ist wohl schon unter Dach und Fach.
Ja.
Bin ich gespannt.
Okay, weiter im Text zur Besetzung. Der Riddler wird natürlich von Paul Dano gespielt, den man aber auch erst irgendwie im zweiten Drittel frühestens, glaube ich, das erste Mal ohne Maske sieht.
Genau, vorher maskiert, aber ich glaube, auch da wurde durch die Presse und durch Social Media bekannt, wer der Riddler letztendlich, wer den spielt. Und
ja, mir geht's jetzt nur um so eine, wir verheizen große Schauspieler, in denen wir ihnen eine Maske über sich klatschen. Das war ja irgendwie mit Bane für mich das Gleiche, so, wo ich mir auch dachte, okay, warum habt ihr nicht Vin Diesel genommen? Mhm. Weißt du, so, weil im Grunde, du erkennst den Schauspieler nicht, an stimmlich passiert da jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also,
ja, ich finde, also lieber ein Paul Dano mit einer Maske als ein Ansel Elgort mit einer Maske jetzt da rein
zu machen. Na gut, jetzt hier hatte der Riddler ja schon auch richtig was zu spielen. Mhm. Ab einem gewissen Punkt dann. Nur eben, ich finde, das ist klar, dass der nicht von Anfang an zu sehen ist, weil der große Detektiv muss sich ja da rantasten. Dann haben wir einige Mafiosi, also wie gesagt, es gibt hier wirklich viele, viele Bösewichte in dem Film. Und einer davon, so der Obermafiosi, wird von John Turturro gespielt.
Falcone.
Der spielt hier Carmine Falcone.
Fand ich auch sehr gut.
Das ist schon krass, ist jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Den Namen könnte man natürlich auch sehr viel italienischer aussprechen, aber haben sie hier halt so gemacht. Hm. Und das finde ich echt so lustig, weil der John Turturro spielt ja auch bei Severance mit, dieser Apple-Serie.
Ah ja, okay.
wo er halt mal das komplette Gegenteil von dem Typen hier spielt. Und deswegen John Turturro schon ein geiler Schauspieler, weil ich fand den hier auch cool.
Hier fand ich ihn mega. Obwohl die ja nicht zeigen, was er letztendlich gemacht hat. Also die zeigen ja nicht, dass er so wirklich... Also es gibt ja so Filme, die führen den Bösewicht ein, so indem er irgendeine richtig krassen Sachen macht, weißt du, wo du denkst, okay, der ist badass.
Nee, das findet hier alles im Off statt.
Und hier genau, hier findet alles im Off statt und da wird so ein bisschen so dieses Mysterium in ihm aufgebaut, so dass er halt der Kopf der Unterwelt ist, so halt in Gotham. Und du nimmst es ihm voll ab. Obwohl er eigentlich immer freundlich und nett ist und so. Und teilweise
ja, weil
so,
die sein Image schon Mörder aufgebaut haben, bevor er dann wirklich das erste Mal in der Szene wirklich zum Einsatz kommt. Und dann hat er plötzlich was Mörderbedrohliches. Ja, finde ich auch.
Ja, das macht er gut.
Ja. Alfred wird dieses Mal von Andy Serkis gespielt und dann haben wir noch in kleineren Rollen Peter Sarsgaard, Barry Keoghan. Also die haben hier schon echt ein großes Line-Up wieder aufgefahren, aber das war zu erwarten bei einem Film, der wahrscheinlich auch wieder um die 200 Millionen gekostet hat.
Ja, das ist auch komisch. Also ich habe hier Informationen gefunden zwischen 100 Millionen und 200 Millionen, wie sich das Budget beläuft, so auf verschiedenen Seiten. Da wird echt diskutiert. Da
gibt's keine Festen. Ich glaube, also mit 100 kamen die nicht hin, das würde mich sehr wundern.
Ja, aber das ist so die Zeitspanne. Also ich glaube auch, dass 100 ist auf jeden Fall die untere Kante, aber es gab einige, die auf 100 geschätzt haben und dann andere wieder, die bei 200 waren. Also irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit.
Ja. Ja, aber dass der finanziell funktionieren wird, da können wir mal von ausgehen, ne? Aktuell ist er, glaube ich, irgendwo bei 300 Millionen.
Ja. Wollen wir jetzt, wo wir die Besetzung gesagt haben, wie fandst du, also gab es da Ausbrüche, wo du sagst, wollen wir mal da darauf eingehen?
Dass hier, ob hier irgendjemand schlecht gespielt hat?
Ja, oder unpassend für seine Rolle oder zu blass oder Charakter hat schlecht geschrieben oder was auch immer.
Naja, ich finde, das muss man schon differenzieren, wie es geschrieben ist und wie es dann schlussendlich gespielt wurde. Weil das ist natürlich oftmals ein Zusammenspiel von Inszenierung und Spiel. Weil ich finde, so wie der Batman hier inszeniert wurde, könnte man halt schon meinen, Robert Pattinson läuft hier die ganze Zeit nur schlecht gelaunt oder fast schon eher genervt von irgendwelchen Situationen durch die Gegend. Das ist eigentlich so, ja, eigentlich nur eine Farbe, die er hier spielt.
Ja. Sehr viel Batman, aber wenig.
Das sowieso. Das ist dann aber eben auch wieder so eine Drehbuchsache, ne? Wir sehen hier halt wirklich, also mindestens 4/5 Batman und also nur ganz wenig Bruce Wayne überhaupt.
Richtig.
Das war natürlich Teil des Plans und eben Matt Reeves Inszenierung und deswegen kann man da Pattinson wenig vorwerfen, aber es ist halt trotzdem so, wenn du das runterbrichst, also das, was man von ihm sieht, da ist er halt einfach, läuft er halt emo-depri durch den ganzen Film.
Ich habe jetzt den Vergleich zu den Comics. Ich kenne ja Batman auch aus den Comics und ich weiß ja, wie der da ist, aber ich mache jetzt nicht den Fehler wie andere Comic-Nerds, dass sie sagen, ja, in den Comics ist es so und so. Weil jeder Filmemacher und jede Art, an den Film ranzugehen oder den nach seiner Art und Weise zu inszenieren, das ist ja jedem selbst überlassen. Insofern, und wenn er jetzt aus Batman zum Beispiel einen Emo-Batman machen will und dann Bruce Wayne als diesen, was er normalerweise ist, er ist ja so ein charmanter Millionär, weißt du, der dann so als Bruce Wayne die Leute...
Alter, der ist Milliardär.
Der ist Milliardär,
also, der richtig. Hat halt richtig Cash und das kauft man Pattinson halt so, wie er den spielt, nicht ab.
Ist er ja auch nicht. Also das soll ja auch nicht sein in dem Film, glaube ich, so dieser...
Natürlich soll der trotzdem Milliardär sein.
Ja, aber er will da nicht sein. Also er ist nicht dieser Michael Keaton-Typ, der irgendwie weiße Leute umgarnt und auf diesen feinen
Society-Partys rumhängt. Klar, das erzählt sich auch, dass die ganze Komponente, dass er auf die eigentlich keinen Bock hat und dass er sein wahres Ich eher im Batman sieht als in Bruce Wayne.
Richtig.
Das erzählt sich auch. Trotzdem ist die Figur Bruce Wayne Multimilliardär und halt wahnsinnig reich. Und das finde ich, so wie er eben dann manchmal wie so ein Schluck Wasser irgendwo auftritt, kauft man ihm das halt nicht so richtig ab, weil er wurde ja schon auch mit diesem Status geboren und weißt du so, aber das verspielt sich, weil darum geht es hier nun wirklich nicht.
Ich meine, das Smokey Eyes Tutorial hat er auf jeden Fall hier auf ein neues Level gebracht. Der hat ja teilweise sogar als Bruce Wayne hat er ja nicht mal Bock gehabt, diesen Lidschatten sich da irgendwie wegzuwischen und hat sich dann lieber eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil er auch die Spuren von dem Make-up gesehen hat. Ich finde, diese Emo-Variante ist legitim. Aber ich selber mag sie halt nicht. Ich persönlich finde, ich fand es ganz cool, dieses Ambivalente zwischen diesem dunklen Rächer der Nacht und diesem letztendlich charmanten Millionär, der auch auf Leute zugeht, der sich unterhalten kann, der sozial halt kompetent ist. Und hier war halt nur, was du sagst, eine Schattenseite.
Ja.
Hier war halt nur düster, nur dunkel, nur schlecht drauf, nur schlecht gelaunt. Und ich finde halt, er ist ein ziemlicher Lappen.
Ja.
Also man zeigt ihm nackten Oberkörper, wahrscheinlich hat er ein bisschen Sport getrieben und getrieben, aber für mich sieht er nicht so aus, als wenn er die Leute so vermöbelt, wie er die vermöbelt in dem Film. Und ich hatte so gut wie in keinem Moment hatte ich das Gefühl, dass der in Gefahr ist. Der rennt teilweise durch Kugelhagel, ohne dass ihm irgendwas passiert. So.
Ja, gut, die erzählen halt, dass er irgendwie einen kugelsicheren Anzug hat. Ne?
Und ein Gesicht auch. Ja, das, kugelsicheres Gesicht.
Wo ich mir auch denke, warum schießen die nicht einfach auf den Kiefer?
Der wurde mit Maschinengewehren beschossen von allen Seiten. Also, und da trifft ihn nichts am Kinn oder Mund oder sonst was. Und er wirkt halt, also so von hinten so, er wirkt zwar cool so, weißt du, als so, wenn du die Silhouetten siehst und so, aber du siehst halt dieses dünne, schmale Gesicht und so.
Ach, ich finde so seine Kieferpartie passt schon sehr gut in den Anzug. Also ich finde so rein...
Physis gefällt mir nicht.
Rein ob da, aber das kann man glaube ich schon auch ein bisschen auf den Anzug schieben, der ja schon auch eben, das finde ich, trifft auf den ganzen Film so ein bisschen zu. Die sind so ein bisschen weg von dem, dass Batman halt auch ein krasser Superheld ist. Weil das war im Grunde und verstehe mich da jetzt nicht falsch, weil ich finde, für mich ist die Nolan-Trilogie halt da immer noch top-notch. Mhm. Was auch so das Gefühl angeht, von dass man halt das Gefühl hat, das ist wenig artifiziell, das könnte so im Hier und Jetzt passieren. Aber im Grunde ist Pattinsons Batman so der menschlichste. Weißt du, was so auch so die Skills angeht, weil der kriegt dauernd aufs Maul, da klappt nicht alles, dann fliegt er mal sonst wo runter und so. Und
ja,
das ist halt, weißt du, der...
Dazu muss man noch sagen, er ist noch in the making, weil er ist dann noch relativ frisch in diese Rolle reingewachsen. Er wird noch von der Stadt wird noch nicht so richtig akzeptiert. Das ist sein zweites Jahr oder drittes Jahr, glaube ich.
Ja, das gerade. Erzählen die, glaube ich, dass er im zweiten Jahr ist. Ja.
Genau, insofern weiß er noch nicht, wie der Fallschirm funktioniert und fliegt da auf die Fresse und so. Das genau das, was du gerade sagst, das finde ich auch ganz erfrischend.
Ja, das ist tatsächlich ein Teil, den ich nicht so mochte.
Echt, ja?
Ja, weil ich es halt natürlich cool finde, wenn Batman total souverän mit seinen Gadgets umgeht und das halt die Superheldenkomponente in dem Film ist.
Ja, das finde ich halt mal neu, dass er so als Superheld erstmal reinwachsen muss.
Es ist neu, aber eben das in Kombination damit, dass er wie so ein Lappen daherkommt, hat das halt Batman für mich so ziemlich schwach gemacht.
Ja, eben.
Als Figur.
Es sind so ein paar Sachen, die plötzlich aus dem Nichts hervorgezaubert werden, also unter anderem eine Szene mit einem Serum und so, die du halt vorher nicht kommen siehst, wo du dich auch fragst, okay. Bei ein paar Szenen haben sie sich ja zu leicht gemacht. Da wurden so Erinnerungen an den letzten James Bond auch wach, wo ich dachte, okay, jetzt mit dem Kind so, wo ich auch dachte, hä? Das ist jetzt die Auflösung, das ist der Reveal des Ganzen. Und
was, mit welchem Kind? Das weiß ich nicht, was du meinst.
Da kannst du noch erzählen, kannst du nicht erinnern, dass dieses Kind entführt worden ist von James Bond in No Time to Die und wie das Kind dann wieder aufgetaucht ist? Der Handlungsstrang? Ich versuche dir jetzt zu erklären, ohne zu spoilern, wie ein Film verläuft, den du vor einem halben Jahr gesehen hast. Also ich glaube, das sollte man gleich an der Stelle beenden, bevor du noch weiter drüber nachdenkst.
Ja, okay.
Und Triangel für James Bond in der Batman-Rezension muss jetzt auch nicht sein.
Ja, ich erinnere mich da an ein Kind und so, aber wie das dann wieder aufgetaucht ist, nee, das weiß ich nicht.
Es gibt halt so Szenen in dem Batman, wo du sagst, okay, wie kommt der da wieder raus und dann passiert irgendwas durch ein Gadget oder durch so ein Gimmick halt in dem Film, wie gesagt, mit diesem Serum, wo du denkst, so, okay, irgendwie ist das ist ein bisschen zu einfach. Ich habe halt in keinem Moment in diesem Film habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Wo Bane zum Beispiel Christian Bale vermöbelt in dem letzten Batman und wo die halbe Maske irgendwie abbricht, so, weißt du, weil ihm so krass auf die Fresse haut, so. Da denkst du halt, der Typ liegt am Boden, der ist am Arsch, so, weißt du, der hat Batman richtig auf die Fresse gehauen.
Ja.
Und deswegen umso enttäuschender, was sie dann mit dem Charakter gemacht haben. Aber hier, der steht ja sofort auf. Also der vermöbelt alle und das nehme ich ihm einfach nicht ab. Also er ist für mich ein bisschen unglaubwürdig als Batman. Ich hätte hier wahrscheinlich lieber Ben Affleck als Batman gesehen.
Ja.
Jetzt buhen wahrscheinlich alle. In einem besseren Film, weil er hat die schlechteren Drehbücher gekriegt, war als Batman aber an sich gut.
Na, wobei das Drehbuch, was ich da gelesen habe, was Ben Affleck machen wollte, wo ja auch, glaube ich, Deathstroke im Fokus gestanden wäre, ne? Das sollte ja eher so in Richtung Bond oder wie so ein Heist-Movie werden.
Okay.
Und ich muss gestehen, jetzt so rückblickend hätte ich das schon auch ganz gern gesehen.
Ja, hier war es ja eine Detektivgeschichte.
Das sollte er dann primär in Arkham Asylum spielen, habe ich irgendwie gelesen, das, was Ben Affleck da machen sollte. Und ja, ich weiß, was du meinst. So, also rein, was die Körperlichkeit angeht, ist das mit Pattinson so eine Sache.
Das habe ich aber im Trailer, weil es ja schon meine Sorge. Und das hat sich nach dem Film bewahrheitet, dass ich gesagt habe, ich find Robert Pattinson als Batman halt nicht gut. Gefällt mir nicht.
Also Optimalbesetzung finde ich jetzt auch nicht. Für diese Emo-Schiene funktioniert das natürlich wahnsinnig gut.
Ja.
Aber eben, so als Batman, ja, ich bin da bei dir, es ist schwierig.
Leider, ja. Und du hast, einerseits finde ich es gut, dass du nicht zum 100. Mal diese Origin-Story zeigen, weißt du, mit den Eltern und so mit der Perlenkette, was du schon 1000 Mal gesehen hast, dass sie so ein bisschen anderen Ansatz wählen und dass sie bestimmte Sachen schon voraussetzen.
Ja.
Andererseits kommt es den Film aber nicht zugute, weil diese Bindung zwischen Andy Serkis und Robert Pattinson, der eher scheiße zu ihm ist, habe ich auch nicht gefühlt. Insofern, wenn Andy Serkis in Gefahr ist, 5 Minuten Screamtime und so weiter, und dann ist er in Gefahr und du sollst dann mit ihm mitfiebern, das ist auch nicht so cool geschrieben, weil ich finde irgendwie, dass seine Rolle oder seine Interpretation von Alfred, finde ich auch die schwächste von allen Batman-Teilen bisher. Und der ist ein guter Schauspieler, weißt du, also ich finde, dafür nicht in extrem
Aber das würde ich halt wirklich aufs Drehbuch schieben, weil ich finde es auch nicht gut gelöst, wie die hier diese Story rund um die Eltern eingebaut haben. Weil da habe ich mich dann stellenweise auch gefragt, so okay, und warum hast du dir, wenn du so abgefuckt die ganze Zeit durchs Leben rennst, warum bist du jetzt erst losgezogen, um da mal nachzugucken, was da war? Hm. Das erzählt sich mir halt nicht, aber das ist ja das, was ich eingangs meinte. Ich glaube, der Film macht einiges so ein bisschen des Stils wegen und dann ist eben auf Logik geschissen, so Wirkung vor Logik halt.
Aber das ist er für mich. Der ist für mich in erster Linie, ist der, und deswegen auch gut, dass ich ihn im IMAX gesehen habe, der ist für mich ein perfektes Beispiel für Style over Substance. Mhm. Weil alles, was ich auszusetzen habe, ist an der Inszenierung, an der Story, teilweise an den Rollen, wie die angelegt sind. Aber alles, was die Optik von Gotham angeht und das Batmobil, Alter, in diesem IMAX-Sound, wo deine Sitze gebebt haben, wo das aufgedröhnt hat.
So gefeiert, die Verfolgungsjagd ist eine der besten Szenen, finde ich.
Ja. Und der Film sieht halt unfassbar geil aus, das muss man eben lassen. Also auch diese Verfolgungsjagd, genau, wo du sagst, diese abgefahrenerweise, die Matt Reeves so aus der Perspektive vom Pinguin gemacht hat, wo die im Rückspiegel praktisch die Kamera ist. Mhm. Und die ganze Action, wo die Kamera normalerweise die ganze Szenerie beobachten würde, die siehst du nur durch den Rückspiegel von dem Auto von Pinguin. Du siehst nur seine Fresse. Mhm. Mega gut, richtig gut. Und auch so Spielereien, wo so das Licht flackert in dem Club. Und du siehst Batman, wie er den Leuten auf die Fresse haut, und du siehst nur kurzes Licht aufblitzen und sonst ist es immer schwarz, das Bild. Also das sind so Einfälle, die fand ich richtig fett. Ich fand auch, dass Gotham an sich mega gut aussah. Wo dann dieser Sonnenaufgang war, wo dann letztendlich der Regen aufgehört und die Sonne so ein bisschen durchbricht am Morgen.
Also mir hat es tatsächlich
dann doch umso mehr.
Mir hat es schon ein bisschen zu viel geregnet. Ich dachte halt irgendwann so, really? Also
ja.
Ich meine, der Film spielt in einer Woche, ne? Mhm. Meine ich, dass sie das zeitlich so festgelegt haben und es regnet halt nonstop.
Aber auch da ist es in den Comics tatsächlich so. Da ist Gotham immer extrem düster und verregnet.
Ja, ich habe ja auch nichts gegen eine Düste.
Schon geiler Moment am Anfang.
Dass das so düster ist, finde ich ja auch super.
Mit dem Bahnhof, wo es da geregnet hat.
Ja, das ist fett.
Mega
Szene. Klar.
Ja, das ist schon geil. Also was die Optik angeht, haben wir hier.
Hast du eine Lieblingseinstellung in dem Film?
Eine Lieblingseinstellung?
Ja, also, weil mir ist ein Shot sofort aufgefallen und seitdem wahnsinnig hängen geblieben. Und das ist auch wirklich, zumindest so in Erinnerung, ist das eine Einstellung, die ich mir so an die Wand hängen würde.
Also ich finde schon extrem geil, wo man den Batman von hinten sieht, so wo die Kamera praktisch in seinem Rücken ist und er diesen Club, diesen Gang langläuft und so weiter, in dieser Party und so weiter. Weil ich finde, von hinten macht das Kostüm richtig was her. Ich finde von vorne, da sieht man halt Pattinsons Fresse und so hin und her, weiß nicht, da habe ich ein bisschen was aussetzen. Aber wenn du ihn von hinten siehst, ist das 100% purer Comic, so in bewegten Bildern, fand ich richtig gut. Mhm. Aber sind so mehrere Momente. Wie gesagt, wenn das Batmobil zum ersten Mal erscheint und ich könnte mich jetzt nicht für einen entscheiden. Welche war es bei dir? Ohne zu spoilern wahrscheinlich?
Ja, da spoilert man nichts. Man sieht an einem Punkt den Riddler in so einem Diner sitzen. Mhm. Und dann fährt die Kamera so von außen auf das Diner zu und es regnet natürlich wieder. Und dieser Shot von dem Diner, also von außen in das Diner rein, ich habe halt sofort das Bild von Edward Hopper gesehen. Das kennst du garantiert auch.
Ja, klar,
auch,
mit
ne?
der Bar. Ja, von außen.
Nighthawks heißt das.
Ja, logisch kenne ich das, ja.
Du hast sofort die Inspiration gesehen dem Shot und da dachte ich, ey, Alter, was ist das bitte für ein geiles Bild?
Stimmt auf jeden Fall, das war definitiv Hammer. Die Referenz.
Ja, und es gibt hier, also ich habe hier unzählige Einflüsse von großen Filmen gesehen und ich glaube, es ist besser, wenn wir die nicht erwähnen, weil das, finde ich, ist schon auch ein bisschen was an dem Film echt Spaß macht, dass man dann eben so einzelne Inspirationen wiedererkennt.
Soll jeder für sich selbst entdecken.
Finde ich auch, ja.
Aber ich meine, die Grundstory, dass sich da Reeves so ein bisschen durch den Zodiac-Killer inspiriert gefühlt hat.
Fand ich auch super und deswegen so geil, dass ich neulich erst Zodiac gesehen habe.
Ja, stimmt.
Aber das habe ich natürlich auch erkannt, ja.
Aber das ist auch noch so ein Ding so. Also ich meine, wir verraten, glaube ich, nicht zu viel, dass unser Emo-Batman dem Riddler doch ähnlicher sieht, als er letztendlich sollte. Dass sie so vom ähnlichen Schlag sind.
Ach so. Mhm.
Aber trotzdem werden die Rätsel von ihm irgendwie zu leicht gelöst, Alter. Also der weiß ja, Bruce Wayne und so weiter, oder beziehungsweise Batman, der hat ja die Antworten auf die Rätsel, bevor ich die überhaupt verstanden habe. Bevor ich überhaupt über die Fragen nachdenken konnte und so weiter, wusste er schon, was Sache ist.
Du bist ja auch nicht the world's greatest detective.
Okay, ich bin also dümmer als der Rest.
Nein, ich finde, das haben sie tatsächlich ganz gut hinbekommen, dass sie hier auch so ein bisschen einen Schwerpunkt drauf gelegt haben, dass der sich halt tatsächlich dann auch mal im Raum umguckt und nach Hinweisen sucht, dass der halt eben auch wirklich dieser Detective ist.
Aber es war schon sehr convenient, manche Stellen.
Ja,
also, dass zum Beispiel an einer Stelle ein Charakter, der zufällig neben ihm stand, Spanisch spricht.
Mhm.
Weißt du, das sind schon große Zufälle, dass er genau in dem Moment dieses Rätsel kriegt und so, wo ich dann denke,
Naja.
Also teilweise ist es schon so ein bisschen hingebogen worden, die Story, wie sie es gerne haben wollten.
Ja, aber eben, ich finde, das kennt man aus Comics auch, deswegen hat mich jetzt nicht groß gestört.
Aber Paul Dano, Alter, ich liebe den nicht. Der ist viel zu selten irgendwie zu sehen in einem Film. Der ist einfach gut.
Ja, der ist super.
Das muss man ihm lassen,
ne? Ja.
Weil bin ich Fan von ihm.
Hast du gelesen, wie die diesen Look hinbekommen haben? Das fand ich total abgefahren.
Erzähl.
Na, weil das haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass die Optik von dem Film schon einen großen Teil ausmacht, von dem Spaß, den man bei dem Film hat.
Mhm.
Also ging mir zumindest so. Und das hat ja schon auch was, eben diesen Comic-Look, aber auch so ein bisschen 70er-Jahre-Kino-Optik. Und das haben die hinbekommen, weil der wurde ja digital gedreht. Was ja für einen Batman-Film auch sehr ungewöhnlich
Premiere,
ist.
Glaube ich.
Ja, kann gut sein.
Wenn ich mich nicht täusche, war das der erste Batman-Film, der digital komplett gedreht worden ist.
Und dann haben die danach das digitale Bild auf Film gepackt und da nochmal bearbeitet in der Entwicklung. Und dadurch haben die diese Optik zustande bekommen. Also es ist echt abgefahren.
Naja. Also die Optik und der Sound und die Technik.
Also vor allem was Eck, ne? Du filmst digital, machst das dann auf Film, um dieses Bild dann wieder zu digitalisieren. Nur damit du diese Optik hinkriegst.
Schon krasser Aufwand, ja.
Ja, vor allem wie geil, dass das halt besser funktioniert, als wenn du das mit irgendwelchen Bildbearbeitungsgeschichten machst.
Ja, Word Paint wäre wahrscheinlich hätte nicht so gut ausgesehen.
Wer weiß.
Wir werden es nicht erfahren.
Ja.
Vielleicht, wenn wir mal ein Batman-Teil drehen.
Ja. Ja, und dass sich das hingezogen hat, nicht nur mit dem Release, sondern auch mit dem Dreh, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Episode erzählt, weil das
Corona-Boy, haha.
Hat man ja wirklich mitbekommen, ne? So, Robert Pattinson war am gewissen Punkt dann auch positiv.
Ja.
Die mussten ja zu Beginn der Pandemie schon mal irgendwie, ich glaube, 5 Monate unterbrechen. Dann sollte es wieder losgehen. Nach 2 Tagen hieß es dann, er, unser Hauptdarsteller, ist positiv. Dann wieder eine Pause und dann weiter drehen. Also, ich glaube, 14 Monate oder so haben sich die Dreharbeiten hingezogen, was halt schon echt lang ist.
Wenn er schon als Batman so negativ drauf war die ganze Zeit, dann wenigstens... Wenigstens privat positiv. Ja, hat sich ein bisschen hingezogen, die ganze Geschichte. Plus Kino-Release mit allem drum und dran. Aber Reeves und Pattinson haben wohl einen Deal über 3 Filme. Also es soll auch wieder eine Trilogie werden.
Soll auch eine Trilogie werden, ja.
So wie die Nolan-Geschichte. Insofern kommt da wohl noch ein 2. und 3. Teil.
Ja, aber das ist dann auch sowas, wo ich dachte, oh Mann, ey, DC, das ist halt wirklich das Problem, warum die das einfach nicht so hinbekommen wie Marvel, weil das hätte sich ja jetzt wirklich angeboten, dass die mit dem Film ihr DCEU weiter betreiben. Und der ist jetzt aber, hier gibt's wieder gar keine Connection zum Rest von DCEU. Und ja, finde ich einerseits so ein bisschen schade, andererseits sind das dann ja eben oftmals auch, wie Joker auch und so, ne, die Filme, die dann am meisten gefeiert werden, weil sie quasi so gar keinen Bezug haben zu irgendeinem anderen Kram. Mhm.
Das ist bei DC aber nicht so leicht, weil wenn du dir mal so die Tonalität der Filme überlegst, ich meine, du kannst Shazam nicht zusammenpacken mit irgendwie einem Batman oder so. Das ist so, die Charaktere sind so verschieden. Marvel hat so eine ähnliche Tonalität zwischen den Filmen, finde ich so.
Ja, aber ich finde mit so Man of Steel und dann Batman vs. Superman und dann so Justice League, das hätte man schon, also das ging schon ansatzweise in eine gute Richtung. Selbst Aquaman hat da ja noch gut reingepasst.
Mhm.
Und dann machen sie jetzt aber sowas. Und dann denke ich mir...
sowas.
Naja, weißt du, das ist ja als alleinstehendes Ding, ist das ja wunderbar. Aber sie verkacken damit halt immer wieder diesen größeren Aufbau von dem DCEU.
Mhm.
Und so machst du halt Marvel auf Dauer keine Konkurrenz. Also, das sollte ja schon wahrscheinlich der Plan sein, aber
wie auch immer. Für mich ist fein, weil ich finde auch, weiß nicht, wenn ein Film für sich steht, dann musst du auch kein Hintergrundwissen haben, weil es gibt Leute, die ziehen sich halt nicht jeden Teil ran und erkennen dann irgendwelche Easter Eggs und Gimmicks, die irgendwie anspielen auf andere Filme oder da taucht ein Charakter auf aus irgendeinem Marvel-Film, wo du nicht weißt, wer ist das. Und das nervt halt manche Leute. Und
ich sag ja, als alleinstehender Film funktioniert der ja wunderbar.
Ja, finde ich jetzt nicht negativ.
Ich frag mich halt nur, warum sie das immer wieder machen, weil damit wird's halt nichts mit dem DCEU. Weißt du, was ich meine?
Nee, in der Hinsicht nicht, hast recht. Aber die Nolan-Trilogie steht ja auch für sich und war ein mega Erfolg.
Ja, aber das meine ich ja. Also, dann machen sie immer wieder Batman-Teile, die ja, quasi klar. nichts mit dem Rest zu tun haben. Und dann machen sie einen Joker auch und so. Und,
ja, stimmt schon.
Ja.
Hast du jetzt mittlerweile.
Weil, also,
hast du,
mit ich, The Suicide Squad hat da ja auch wieder gut reingepasst, im Grunde.
Mhm. Mittlerweile hat man, glaube ich, mehr Batmans als James Bond-Darsteller. Kann ich mir vorstellen, wenn du die jetzt mal zusammenzählst. Also, ist langsam
ja, logisch.
Verliert man den Überblick. Da
braucht man ja nicht
locker.
Lange zählen. Klar, haben wir mehr Batman.
Ja. Das führt mich zu der Überleitung, dass für Selina Kyle auch andere Schauspielerinnen im Gespräch waren. Eza Gonzalez unter anderem, Alicia Vikander und Sassy Beats.
Ja.
Beats heißt sie, wa?
Sassy Beats, ja.
Ja.
Was ich so affig finde, weil ich habe diese Trivia Facts auch gelesen und dann hieß es ja eben für, da gab es noch die Leute und die Leute und so. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die halt für den Verleih die Leute sich angucken mussten.
Mhm.
Aber dann liest man halt auch in den Trivia Facts, dass für Matt Reeves von vornherein klar war, dass Pattinson Batman ist, wenn er ihn bekommt und dass Zoe Kravitz Catwoman ist, wenn er sie kriegt, weil sie ja auch von Anfang an Bock drauf hatte. Also da ging es im Endeffekt nur noch um Verhandlungen und dann müssen sie sich aber halt für
Alternativen überlegen,
was auch immer, dann noch andere Leute angucken und
ja.
Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber gut.
Ja gut, bevor du keine Zusage hast oder bevor es nicht im Kasten ist, ich meine, die Leute haben ja schon Pattinson als Batman gefeiert, das fand er nicht so geil. Bevor er unterschrieben hat.
Nee, bevor er vor allem den Screentest gemacht hat.
Bevor er den Screentest
da
gemacht
hat. Da wurde das schon publik gemacht.
Also letztendlich darf man das erst publik machen, wenn er den, wenn er letztendlich seinen Vertrag darauf aufgesetzt hat.
Du kennst meine Haltung dazu. Ich finde das generell scheiße, dass wir jetzt an einem Punkt gelandet sind, wo quasi die Öffentlichkeit am Castingprozess teilnimmt, Alter. Was soll denn das?
Ja, ja, das stimmt.
Jetzt auch wieder hier mit dem Madonna-Biopic. Da werden jetzt irgendwie 5, 6 Namen veröffentlicht, die in dieses Bootcamp geschickt werden, wo sie irgendwie 11 Stunden am Tag Choreografien tanzen müssen.
Und ja, Julia Garner
mit Madonna singen. Und, ja, und Florence Pugh und diese eine von Euphoria und also da wird dann jetzt auch wieder eben bestimmt quasi die Öffentlichkeit mit, wer es dann schlussendlich wird. Und das kann es irgendwie nicht sein. Also sorry, das hat für mich, also da die Öffentlichkeit hat da einfach in dem kreativen Prozess nichts verloren.
Ja, das ist auch bei den Blockbustern, ich meine, du bist ja mittlerweile, wirst ja mit allen Informationen gefüttert, die es irgendwie zu dem Film gibt. Bevor der Film kommt, weißt du, wie lang der ist, du weißt, wer in den kleinsten Cameos mitspielt.
Eben.
Du weißt, wer welchen Charakter übernimmt und so. Und früher war das ja voll die Überraschung. Du bist ins Kino gegangen und du wusstest ja gar nicht, was dich erwartet.
Und jetzt stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn du nichts wüsstest
über
Besetzung und Co. Und dann siehst du plötzlich, Alter, wie fuck, okay, was der Pinguin war, Colin Farrell. Wie krass ist das denn bitte?
Ja,
so, das hätte einfach einen anderen Impact. Und ich finde es super schade. Ich habe mir neulich auch mal überlegt, also jetzt speziell mit diesem, man kriegt irgendwie die Shortlist wird veröffentlicht, ne? So die letzten 5, 6 Namen, die dann im Rennen sind, werden veröffentlicht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, war bei Solo.
Mhm.
Ich weiß nicht, wüsstest du noch einen früheren Film, wo man das mitbekommen hat?
Also du hast es, glaube ich, bei den James-Bond-Filmen hast du es schon sehr viel länger gehabt. Dass da teilweise, wenn ein Bond abgetreten ist, dass du teilweise eine Shortlist hattest von Leuten, die dann als mögliche Kandidaten in Frage kommen.
Also es wurde immer, es heißt dann, aber lange bevor es irgendwie ans Casting geht, heißt es dann, die Öffentlichkeit fände es quasi gut, wenn es der und der und der wird. Aber dass das wirklich von Produktionsseite auch so gehandelt wird, dass die sagen, wir gucken uns jetzt die und die und die und die an. Wirklich auch bei Bonn.
Ob es jetzt von der Produktionsseite ist, wüsste ich jetzt nicht.
Nee, deswegen, ich spreche ja gerade, darum geht es mir ja, dass ich das doof finde, dass die Öffentlichkeit da plötzlich irgendwie das Gefühl hat, was mitreden zu können. Deswegen aber, dass das wirklich von Produktionsseite oder jetzt über halt Branchenportale publik gemacht wurde, dass jetzt bei einer Produktion die letzten 5 Namen die und die sind. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich bei Solo mitbekommen.
Mhm.
Und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und seitdem wird das immer wieder gemacht. Ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr. Also, ja, schwierig. Echt. Ja, aber einen Trivia-Fact habe ich noch gelesen, den fand ich ganz cool. Sowohl Zoe Kravitz als auch Robert Pattinson von ihren jeweiligen Pendants aus den früheren Filmen, also Michelle Pfeiffer und Christian Bale, den Tipp bekommen haben, als es um den Anzug ging, ey, sieh zu, dass du auf Klo gehen kannst, wenn du das Ding trägst.
Jupp.
Weil sonst wird's anstrengend.
Ja, guter Tipp. Zoe Kravitz fand ich super, den Anzug, dass sie so diesen, dass man so ihr Gesicht gesehen hat, dass die Nase so und dann auch mit diese Öhrchen, weißt du, wenn er dran ist, sah so cool aus. Besonders dann, also, weil die haben in diesem Film ja oft gespielt mit diesen Silhouetten und so, weißt du, und dass du die teilweise die Figur nur im Schatten gesehen hast oder nur die Umrisse und so und das... Das hat schon gut geklappt.
Also auch da wieder ne, Wirkung vor Logik, weil also mit dieser Strickmaske, die sie da trägt, Also, das ist ja, tut mir leid, aber Verkleidung ist das nicht, weil die ist ja sowas von erkennbar in dem Ding.
Ja, aber sie spielt ja eine, also es passt insofern, weil sie spielt ja sozusagen eine Einbrecherin, eine Diebin. Weißt du, und deswegen, die tragen ja auch immer diese Strickmützen und so. Insofern, das hat schon gepasst, aber.
Ja, ja, sag ich ja, Wirkung vor Logik. Aber wenn du die halt, wenn die irgendeine Kamera
oder. Musst du bei Superman schon ansetzen. So, mit Brille erkennt man ihn nicht, ja. Und ohne Brille erkennt man ihn dann auf einmal, oder was? Ja, aber das fand ich übrigens cool, den Moment, wo Pattinson dann bei den beiden Türstehern wieder stand. Mhm. Oder meint, du weißt schon, wer ich bin, oder?
Ja, gleiche Szene, nur ohne Outfit. Ja.
Ohne Outfit, so von wegen so, ja, ja, ist okay.
Ja, sehr cool.
Das war sehr lässig, ja.
Nee, der Film, also ich mochte den unterm Strich, weiß jetzt nicht, ich habe bei dir noch nicht so richtig rausgehört. Du hast ja,
das
schon
so, nee, das was zu kritisieren. So, ja, das klingt so, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit abkotzen über den Film. Das sind jetzt natürlich die Negativpunkte, wo ich gesagt hätte, Robert Pattinson als Batman und so hat sich bewahrheitet, dass ich da so ein bisschen meine Sorgen hatte. Und die Story finde ich auch über 2 Stunden 56 finde ich viel zu lang. Der hat am Ende diese Herr der Ringe-Krankheit, das, was du meintest, der findet dann nicht zum Ende. Mhm. Du hättest halt den Nachspann einblenden können, irgendwie nach einer bestimmten Szene mit dem Riddler. Das wäre gut gewesen.
Genau.
Ja. Und danach kommen noch 3 Enden, 4 Enden. Ja, ich denke so, Alter.
Das sag ich ja. Der Film hört mindestens 4-mal auf.
Definitiv.
Und das ist aber halt auch, weil du einfach viel zu viele Bösewichte hast in dem Ding.
Na, das finde ich aber nicht so schlimm. Also das ist auch so, wenn du so an die alten Batman denkst, ich meine, der letzte Auftritt von Riddler mit Jim Carrey, wie viele Bösewichte waren denn da in dem Film? Da waren auch genauso viele.
Ja.
Das war auch hier, hast du auch 1000 Schauspieler gehabt, die irgendwie die Antagonisten gespielt haben. Das finde ich ist so Comic halt.
Besten, ja. Nur jetzt haben sie hier halt zu allem Unglück sich dann auch noch von so einer klassischen Struktur verabschiedet, weil du hast ja jetzt hier nicht diesen klassischen Showdown.
Mhm.
So, deswegen, die machen da schon ein bisschen was anderes. Aber das hat halt zur Folge, dass bei der Lauflänge du die ganze Zeit, also ich habe im Kino dann so ein bisschen auf diesen Höhepunkt gewartet. Weißt du, dass ich dachte so, okay, wann schraubt sich das denn hoch, so damit ich irgendwie absehen kann, wann das dann auch zu Ende ist, weil es zieht sich ja schon ein bisschen. Also die Lauflänge hätte der nicht gebraucht, in meinen Augen.
Ich hätte halt auch gerne, bestimmte Szenen ein bisschen detaillierter oder ein bisschen brutaler oder er wurde halt schon runtergeschraubt für die niedrigere Altersfreigabe, weil du hast ja
ab
so eine
12, ne, ist jetzt
genau 12. Und so eine Momente vom Joker mit Heath Ledger mit dem Bleistift zum Beispiel, wo du gesagt hast, Alter, okay, hier wird die komplette Gewalt von dem Typen irgendwie erklärt in einem einzigen Moment.
Ja.
Und da nehmen wir mal die Überschwemmung, die dann irgendwann kommt, du siehst ja gar nicht, was passiert. Mhm. Du bekommst ja gar nicht mit, was da los ist. Und außerdem alle rennen. Naja, okay, das ist jetzt wieder. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber alle rennen in eine Richtung, die sie nicht rennen sollten, wenn die Stadt überschwemmt wird.
Das ist tatsächlich auch so ein Moment gewesen im Kino, weil der Riddler hat ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch so einen Bleistift in der Hand und dann dachte ich auch so, okay, jetzt bei Nolan wäre der in irgendeinem Kopf gelandet.
Ja, definitiv.
Ja, ja, ja. I'm Vengeance. Ah, übrigens der Arbeitstitel, ne? Vengeance.
Mhm, stimmt.
Ja.
Aber auch die Nebencharaktere haben für mich gut funktioniert. Also hier, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright fand ich gut. John Turturro haben wir schon erwähnt. Nur Andy Serkis, der Charakter, den hätte man ein bisschen ausbauen müssen. Also auch die Chemie zwischen ihm und Bruce Wayne finde ich jetzt nicht so. Also so, dass er so dieser väterliche Mentor ist, kam bei den anderen Filmen rüber. Also hier denkst du so, okay, das dürfte ihn eigentlich gar nicht jucken, wenn ihm irgendwas passiert.
Ja, weil eben
die Bindung war nicht da zwischen denen.
Weil eine Szene gefehlt hat, wo mal zumindest einmal etabliert wurde, dass die sich auch irgendwie mögen.
Ja,
eben. Weil, ja.
Wäre schon hilfreich gewesen.
Der Emo-Bruce, der ist ja halt wirklich, wie gesagt, prinzipiell findet er alles in jeden Scheiße.
Er findet alles in jeden Scheiße, richtig. Er ist sozusagen der Hoffi unter den Batman.
Aber jetzt nochmal.
Kein Wunder, dass die relaten können, Mann, Alter. Jetzt habe ich es gerade im Kopf zurechtgereimt. Es ist doch kein Wunder, dass du den Film feierst und Spider-Man nicht.
Aber
Spider-Man gut gelaunt, weißt du, so ein junger, frischer Typ. Hier ist halt Robert Pattinson, den findet er wiederum geil.
Für mich hat er aber als Popcorn-Film auch gut funktioniert.
Absolut.
Was ich sehr mochte, war, dass die hier mit diesem Angst als Bild gearbeitet haben. Ne? Dass er so ein bisschen dieser verkörperte Albtraum von den Leuten ist. Und deswegen immer auch dieses aus dem Dunkeln tritt halt eine Silhouette auf das Szenario zu. So, da haben sie mit der Musik natürlich auch immer auf die Kacke gehauen. So, deswegen, also du hörst den auch hier immer wieder. Bevor er im Bild ist, hörst du es halt über die Musik, dass er gleich kommt.
Mhm.
Aber das in Kombination mit dem Regen und so, das hat super funktioniert, was so die Stimmung angeht, dass halt die mit diesem Angstthema so präsent umgehen. Das fand ich sehr cool.
Auf jeden Fall. Hast du dir das bisherige Einspiel aufgeschrieben, was der aktuelle Stand ist?
Habe ich vorhin schon erwähnt, dass der jetzt knapp bei 300 Millionen ist.
Bei 300 Millionen. Mhm. Ich habe 463 notiert.
Okay, dann ist deine Rausschrift wahrscheinlich ein Ticken aktueller.
Dürfte wahrscheinlich noch ein paar Millionen raufgelegt haben. Also der ist gerade, der läuft gerade sehr gut
in
den Kinos. Hast du sonst noch was?
Oh, das ist wenig überraschend, finde ich.
Ja, definitiv. Also dass das eine Plusrechnung wird, das war mir auch klar. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auf einer großen Leinwand den Film zu sehen, in laut und nicht jetzt irgendwie in so einem kleinen Arthouse-Kino, dann solltet ihr die Variante definitiv vorziehen. Und nicht, also nicht hier dieses Warten, bis er auf Blu-ray rauskommt oder so, sondern guckt euch den auf jeden Fall in großen.
Ja, eben, weil der muss schon richtig Lärm machen.
Das ist hier Style over Substance vom Feinsten für mich. Also,
aber mochtest du, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das war schon ein geiler Film. Ich habe halt ein paar Sachen aussetzen, war für mich nicht perfekt.
Mhm.
Aber ich hatte Spaß. War auch, ach, cool. Wie gesagt, war gefühlt zu lang, aber es alles zu meckern auf hohem Niveau. Ist trotzdem ein geiler Popcorn-Film. Ohne Frage. Also ich freue mich, wenn so eine Filme natürlich dann auf der Leinwand laufen.
Mhm.
Aber ich finde es auch gut, dass er ein paar Sachen anders gemacht hat, als man wahrscheinlich vermutet hätte für so einen Film.
Oh, fuck, ich habe eine leise Vermutung, wo du da hin und her geschwankt bist. Ey, das wird schwierig.
Ja, wir nehmen ja heute mehrere Episoden auf und ich hab dich ja schon vorgewarnt auf Mike. Ich habe ja bei mehreren habe ich ein bisschen geschwankt, was punktemäßig angeht und musste mich dann entscheiden auf eine gewisse Punktzahl. Und The Batman ist einer davon.
Mhm.
Okay, zu den anderen Punkten. IMDb ist bei einer 8,4. Der Metascore
ist
noch...
witzig. Dann wann hast du das rausgeschrieben? Gestern? Oder das ist vorgestern?
Ja,
heute?
Vorgestern. Ja, irgendwie vorgestern, in den letzten zwei Tagen. Aber
okay, weil bei mir ist er bei 8,5.
Da ist ein bisschen gefallen.
Das ist ja witzig, das ist wirklich gefallen jetzt schon, ja.
Da hast du den Vorher-Nachher-Vergleich haben wir jetzt. Metascore 72.
Oh, was meintest du vorhin? Weil ist jetzt hier bei den Top-Filmen auf Platz...
89 war der bei mir.
92 jetzt.
Okay, du hast dann wahrscheinlich die, also okay.
Nein, ich gucke jetzt aktuell drauf, der ist bei 92.
Ach, aktuell?
Ja, ja.
Na gut, da tut sich
deswegen,
einiges.
Also da siehst du, das geht jetzt täglich.
Metascore 72,
mhm.
Rotten Tomatoes 7,6, die Audience ist hier bei einer 4,4, das ist noch sehr, sehr gut. Letterboxd 4,2, auch alles sehr euphorisch.
Na, siehst du, bei mir waren es noch 4,3, Mensch. Das ist ja bei so aktuellen Filmen, du, das muss man ja quasi Minute, bevor wir es hier aufnehmen, muss man das rausschreiben.
Normalerweise schon, ja.
Ja. So, jetzt haben wir heute einige gemeinsame Filme. Das heißt, wir müssen öfter mal gemeinsam raten. Also, beziehungsweise, wer fängt jetzt an?
Wir können ja gleichzeitig raten. Das haben wir noch nie gemacht.
Das ist auch zum Zuhören, glaube ich, richtig toll.
Auf 3, 2, 1.
Ja, super.
Okay, findet er nicht gut den Vorschlag.
Nee, ich glaube, das würden auch diverse Hörer nicht gut finden.
Ich glaube, die Hörer würden das ganz lustig finden, aber du bist wieder der Typ, der auf einer Party anfängt, Staub zu saugen, weil die Leute jetzt nach Hause gehen sollen. Das ist ein Spielverderber, bist du.
Genau.
Immer wenn irgendwie Spaß ins Spiel kommt, will er nicht.
Ey, du, können wir machen.
Nein, müssen wir nicht, meine Spaß. Soll ich mal anfangen?
Mhm.
Äh, 8,5.
Das ist falsch.
Okay.
Ich bin bei 8.
Du bist bei 8.
Aber ich glaube auch, dass du bei 8,5 bist. Bist du wahrscheinlich auch bei 8. Aber ich sag trotzdem, ich versuch's mal wieder optimistisch heute. Ich sag, du bist bei 8,5.
Das ist falsch.
Ach, spannende Axt. Wirklich? Ah, lustig, ey.
Ich war es wahrscheinlich direkt nach dem Kinobesuch.
Was meinst du?
Weil wir von dem Schwanken reden. Ich war wahrscheinlich bei den 8,5 direkt nach dem Kinobesuch.
Mhm.
Aber
dann ist
mit einmal Schlafen drüber ist er dann doch, hat sich bei den 8 eingependelt, 8,5. Das schien mir dann doch zu hoch.
Toll, sind wir beide bei 8, haben beide einen halben daneben geraten, läuft.
Toll, das ist doch ein fairer Einstieg.
Ja.
Gut.
The Batman.
Weiter geht's.
Das ist interessant, ey. Komme immer noch nicht so richtig drauf klar, dass Hoffi hier bei der vollen Punktzahl ist.
Ja, muss ich mal anhören. Die haben ja in der letzten Episode haben die ja drüber geredet und der ist Feuer und Flamme.
Mhm.
Also ich habe ja hier gerade Letterboxd auf, wie immer, falls wir hier mal nachschlagen müssen, wann ich welchen Film gesehen habe und so. Und da können wir gleich mal gucken, was der Hoffmeister hier geschrieben hat. Wo ist er denn?
Na?
Hab ihn gleich, weil den haben wir jetzt wirklich eine Menge gesehen. Dennis.
You have the right to remain silent.
Ja, aber ist schon durchwachsen hier von den. Da ist er. The Hateful Eight. The Batman ist der relevanteste, intelligenteste und mutigste Blockbuster der letzten 20 Jahre. Punkt. Punkt. Lass dich gerade aus.
Ja, wie witzig, ey, weil es würde mich nicht wundern, wenn er das über einen Joker auch schon gesagt hat, aber. Ohne jetzt zu wissen, wie Hoffi den Joker fand, aber der relevanteste, also hier mit Superlativen um sich zu werfen, ist mutig, aber okay.
Da habe ich natürlich, nach dem Punkt habe ich erstmal kommentiert, von wegen, das Antidiskussionspunkt kenne ich bisher nur von Marvin.
Achso, er hat Punkt ausgeschrieben.
Ja, ja, Punkt hat er ausgeschrieben, mit einem Ausrufezeichen dahinter.
Oh mein Gott. Ja, das kenne ich sonst auch noch.
Da hat Marvin wiederum geschrieben, manchmal muss man halt mehr machen, als mit dem Säbeln zu rasseln und auch mal das Schwert direkt vor einem in den Boden stecken. So viel zu Punkt. So,
was, von wegen, so nach mehr, was soll denn das für ein Bild sein?
Ja, so nach mir gibt es halt keine richtige Meinung mehr. So, von wegen, das ist, Hoffi und Marvin sind da in einem Team.
Mhm. Okay.
Da gibt es keine anderen Meinungen. Das ist so. Punkt.
Ja, habe ich verstanden.
Ja. So, jetzt machen wir weiter. Punkt.
Alright.
Schon Sputer.
Ja.
So geht das.
Läuft. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Film, finde ich.
Ja, ist ja auch lange genug, hat das gedauert auf jeden Fall.
Alter, das war ein Projekt.
Das war ein Akt. Das ist nämlich immer noch ein Auftragsfilm aus Februar. Den schleppen wir hier mit in den März rein. Und schöne Grüße an Nils an der Stelle. Jetzt haben wir seinen Film mal, den wir hier bringen können. Und das ist, glaube ich, der erste rumänische Film, über den wir hier reden, oder?
Meine auch, ja. War hätten wir jetzt unsere Datenbank schon, dann hätten wir das beantworten können.
Dennis, du Fuscher, Alter. Also wirklich. Wozu haben wir dich angestellt?
Warum ist das in der letzten Stunde noch nicht passiert? Was ist da los?
Schön, dass wir ihn immer beleidigen können, wenn das läuft. Dennis ist schuld.
Ah, cool. Ja, also ich glaube auch, dass wir noch keinen rumänischen Film besprochen haben. Und dieser hier, der Tod des Herrn Lazarescu, das war wirklich ein Act, den zu kriegen, weil der ist eigentlich auf YouTube, da leider nur mit, ich glaube, rumänischen Untertiteln, wenn überhaupt.
Ja, genau, rumänische Untertitel, also für uns nicht verständlich. Und als Nils den vorgeschlagen hat, lief der wohl noch auf Netflix. Den haben die aber inzwischen rausgenommen.
Mhm.
Insofern hatten wir keinen Zugriff mehr auf den Stream und mussten dann auf die DVD warten. Und das hat sich hingezögert.
Das hat sich gezogen, ja. Und was ich dann echt doof fand, ist, dass halt diese DVD optisch eine schlechtere Qualität hat als dieser YouTube-Stream.
Okay. Also ich habe kein Problem, ab und zu mal die DVD zu gucken. Also ja, ich sehe schon, dass es kein HD ist, aber ich bin da fein mit. Also
ja, nein, so das war für mich nur so ein bisschen, ja, habe ich halt kurz wahrgenommen,
Batman,
weil ich halt irgendwie ewig versucht habe, Untertitel für dieses YouTube-Ding aufzutreiben und das nicht hinbekommen habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt sieht das auch noch schlechter aus, nachdem wir wochenlang auf das Ding gewartet haben, war so ein bisschen schade.
Ja, ja, ja.
Aber ja, das ist hier sowieso, der Look, es macht für mich hier eine Menge aus. Bei dem Film. Jetzt nicht im Positiven, leider.
Ach so, nicht im Positiven. Ich dachte, nee. Du meinst, dass der Look zu dem Film passt oder zu der Story. Ich dachte, darauf willst du hinaus.
Ja, das tut er ja.
Mhm.
Aber ich hätte nichts dagegen gehabt, das ein bisschen filmischer geboten zu bekommen.
Okay, auch wieder ein Film, wo sich die Massen spalten. Also unser Kumpel Tino Hahn, der hier war, der hat dem hier zum Beispiel 5 Sterne gegeben.
Mhm.
Und das ist für einige wirklich ein sehr, sehr gelungener Film. Und ich sehe auch den Ansatz, warum die Leute den als sehr, sehr gelungenen Film ansehen. Aber auch hier, durchwachsene Meinung von mir.
Okay.
Aber ja, erzähl mal, also, worum es geht,
oder? In der Kritik ist er wahnsinnig beliebt, ne? Der hat ja auch in Cannes einen dieser Special-Preise gewonnen, Asita Regard-Preis. Und ich habe mal geguckt, der hat ja insgesamt 30 Preise, 14 Nominierungen und das sind aber fast nur diese Special-Preise.
Mhm.
Ja,
aber also, trotzdem ja nicht schlecht für so einen rumänischen Film.
Nee, ich glaube, es hat primär damit zu tun, dass der halt ein wahnsinnig kleines Budget hatte und halbe Million, ja, und deswegen da so ein bisschen außer Konkurrenz lief. Und das ist eine Comedy eigentlich. Drama steht auch noch mit dem Genre.
Steht da Comedy beim Genre?
Ja, ja, das ist ja auch, das gerade in der Kritik wird das von vielen als eine der größten Komödien gefeiert.
Wirklich?
Ja, ja, und da bin ich halt echt nicht. Also das, ich weiß nicht, wie oft du hier laut losgelacht hast, aber sonst sagst du immer, Comedies müssen auch lustig sein.
Mehr als bei einem Tiffany Haddish-Film auf jeden Fall.
Ah ja? Okay.
Ah ja?
Interessant, der Herr erfreut sich am Elend des Herrn Lazarescu. Oh, aber das ist hier im Grunde, es ist ja eine große Kritik am Gesundheitswesen und ich glaube, das beschränkt sich auch nicht nur auf Rumänien, weil das kennt man wahrscheinlich auch in anderen Ländern genauso.
Obwohl die Ärzte schon in Rumänien extrem unfreundlich zu sein scheinen. Also dieser Gottkomplex mit den weißen Kitteln, den hat man hier auf jedem Krankenhaus gehabt.
Ja, wobei ich finde, das macht der Film ganz cool, dass das eben nicht auf alle zutrifft, sondern dass die eben da auf die unterschiedlichsten Mentalitäten treffen.
Ja, aber schon eine Menge Arschlöcher. Also hier mit den Ärzten unterwegs und bei den Krankenschwestern.
Ja, nennen wir es mal die sind, ich würde es eher pragmatisch nennen, aber das hat ja, glaube ich, schon auch viel eben mit den Umständen zu tun. Dass die suchen sich das ja im Grunde auch nicht wirklich selbst aus, wen die behandeln. Aber gut, das jetzt greifen wir vorweg. Sollen wir mal die Handlung erzählen?
Ja, gehen wir mal nach der Reihe durch. Erstmal Regie und Drehbuch. Christy Puyu würde ich aussprechen. Mhm. Und genau, erzählen wir mal die Handlung.
Also, es geht um besagten Herrn Lazarescu.
Dante Remus Lazarescu.
Ja.
Wie er anfangs noch erwähnt. Später kann er sich nicht so richtig mehr dran erinnern.
Der, da wird es auch mit dem Artikulieren immer schwieriger. Mhm. Der Herr ist rumänischer Ingenieur im Ruhestand. Der sagt einmal am Telefon, wie alt ist er? 63. Mhm. Ja, und der hängt in seiner Wohnung ab, in Gesellschaft seiner Katzen und trinkt da ganz gerne mal ein.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der rumänische Long Island Iced Tea, oder? Also, dass sein Kumpel erwähnt dann irgendwann mal, was in dieser Mixtur drin ist, und das ist schon einfach eine Menge harter Stoff zusammengemischt.
Mhm. Also ziemlich verranzte Bude auf jeden Fall.
Ja, also ja, jetzt nicht wahnsinnig ärmliche Verhältnisse, aber halt schon jetzt nichts Luxuriöses.
Nee, du siehst schon diese vielen Katzen und so, und versucht, hat ja da, also die Katzen wollen ja auch nicht essen, weil denen das nicht schmeckt und so, und er sagt halt, er hat nichts anderes und so. Du merkst schon, hat wahrscheinlich schon bessere Tage gesehen.
Ja, lebt da alleine eben mit seinen Katzen und leert sich halt ganz gerne mal einen rein. Und dann sehen wir gleich zu Beginn des Films, dass er sich nicht wohlfühlt, irgendwas isst, und dann ruft er beim Notruf an, mhm, und beschreibt sein Problem. Erwähnt da auch schon, dass er ein Magengeschwür hatte, was vor 14 Jahren operiert wurde, und er glaubt, dass jetzt wieder irgendwie was damit ist, weil er Kopfschmerzen hat. Er ist der Meinung, seine Kopfschmerzen kommen von diesem Magengeschwür.
Ja, er kotzt ja auch Blut, darf man nicht vergessen.
Ja, das kommt dann. Genau, also jetzt im ersten Moment am Telefon ist das, was er beschreibt, dass er Kopfschmerzen hat, mhm, und dass er es gut fände, wenn jemand vorbeikommt. Das wird aber nicht besonders ernst genommen. Also macht er weiter sein Ding, und irgendwann klingelt er bei der Nachbarn in der Hoffnung, da entsprechende Mittel zu bekommen. Er hofft, dass die irgendwelche Medikamente haben. Und dann geht's los, ja, dass er anfängt, Blut zu spucken und sich halt echt zunehmend schlechter fühlt. Und dann werden von den Nachbarn schon wilde Vermutungen angestellt, und nach einem zweiten Anruf kommt dann auch irgendwann endlich ein Krankenwagen. Und da kommt dann die zweite Hauptfigur ins Spiel, weil die Rettungsassistentin, die ist eigentlich so durch den Film weg die einzige, die ihn wirklich ernst nimmt, ihn und sein Problem. Mhm. Und die versucht ihm dann zu helfen. Die packen ihn dann irgendwann ein, nachdem das vor Ort nicht wirklich zu beheben ist. Ist klar, okay, wir müssen ins Krankenhaus fahren, um zumindest mal ein paar Tests zu machen. Da müssen mal ein paar Bilder gemacht werden, damit man sich das mal von innen angucken kann, was da los ist. Und dann geht eine ziemliche Odyssee los. Weil ja, dann fahren sie von einem Krankenhaus zum nächsten, wo sie immer wieder abgewiesen werden mit den unterschiedlichsten Begründungen und da eben mit unterschiedlichen Interaktionen mit eben sehr unterschiedlichen Mentalitäten beim jeweiligen medizinischen Personal.
Erschwerend kommt dazu, dass in der gleichen Gegend ein Busunfall sich zugetragen hat, wo dann natürlich auch die ganzen, ja, Verletzten von dem Busunfall auf die Krankenhäuser verteilt werden und da natürlich die Priorität liegt, die Verletzten zu versorgen.
Das ist es halt. Die haben Notfälle, die eine höhere Priorität haben, und die Krankenhäuser scheinen alle sehr ausgelastet und, mhm, daher eben ja diese Kritik an dem ganzen System, dass es halt nicht mehr wirklich um den Menschen dahinter geht, sondern dass eben die jeweiligen Krankheiten nach Priorität behandelt werden müssen, was aber eben, glaube ich, weltweit so ist. Und es gibt dann halt in dem ganzen System, in dieser Struktur, gibt es halt wenig Platz für den immer schwächer werdenden Herrn Lazarescu.
Ja, die Sinne schwinden immer mehr, also er kann sich immer schwächer ausdrücken und wird halt hin und her gereicht und keiner will ihn halt so richtig behandeln.
Ja.
Darum geht's in diesem Film. Und zudem kommt erschwerend dazu, durch das Reinlernen diverser Getränke, was du erwähnt hast vorhin, hat er natürlich auch eine Alkoholfahne, weswegen die Ärzte ihn natürlich auch gern abtun, als von wegen, ja, würdest du nicht so viel saufen, hättest du keine Kopfschmerzen.
Mhm.
Und wenn einer alkoholisiert schon eingeliefert wird, dann ist der schon mal, weißt du ja, so eine Hammer am Tag irgendwie 50 Mal.
Du, aber das ist ja auch ein berechtigter Kritikpunkt. Wenn da einer mit einer Fahne ankommt und sagt, ich hatte schon mal ein Magengeschwür, an dem ich operiert wurde.
Warum soll es dann weiter?
Ja, eben. Ja, das ist echt eine berechtigte Frage. Und da kann ich auch verstehen, dass halt dann eben Leute sagen, hey, wir haben hier Notfälle, die unverschuldet wirklich jetzt fiese Verletzungen haben, die müssen wir behandeln. Und du kommst hier an mit einem hausgemachten Problem, du scheißt auf deine eigene Gesundheit und wir sollen dich zusammenflicken. das ist schon auch eine nachvollziehbare Sicht, ne? Also aus so einer, klar wollen Ärzte in der Regel den Leuten helfen, aber wenn das dann so selbstverschuldet ist, da denkst du dir halt auch so, wir haben ja halt wirkliche Notfälle und jetzt kommst du an und wir sollen irgendwie wieder flicken, was du kaputt gemacht hast.
Ja, ja, stimmt schon. Aber es ist trotzdem, also er hat trotzdem seine Momente, wenn du siehst, dass so die eine Ärztin halt gerade rumflirtet mit dem Neurologen, der irgendwie dazugezogen wird, weißt du, während er da irgendwie am Verenden ist und irgendwie am Leiden und gar nicht richtig artikulieren kann, was ihm alles wehtut. Und die beiden erzählen halt über irgendwelche privaten Geschichten.
Das finde ich aber wiederum krass. Sehr geil. Das finde ich, wird sowieso sonst, wenn du dir irgendwelche Medical-Serien oder auch Filme mit dem Thema anguckst, es wird viel zu selten thematisiert, dass das für das Personal natürlich Alltag ist.
Business as usual.
Und dass die sich, wenn sie eben irgendwas vorbereiten, da sein CT oder sonst was, dass die sich parallel über ihre Wochenendgestaltung oder sonstige Dinge unterhalten, das finde ich halt sehr natürlich.
Aber es ist absurd, weil es geht hier um Menschenleben, so, weißt du, es geht hier um Leben und Tod teilweise so, und dann finde ich es halt komisch, wenn die sich so über ihr Wochenende unterhalten, während er gerade am Verenden ist oder die halt unterschätzen, was ihm gerade fehlt und so. Also es ist ein bisschen absurd.
Ja, ich finde es, also ich glaube, dieser Realismus ist ja schon auch Teil des Tragikomischen, was hier stattfindet.
Mhm. Ja, klar. Die Linie zwischen Tragik und was das Gegenstück von Tragik?
Komik?
Okay, von mir aus, das Gegenstück von Tragik ist Komik, dann die Linie ist manchmal sehr, sehr klein oder dünn.
Mhm.
Oder schmal. Ja. Thin Red Line.
Gibt ja auch viele Leute, die sagen, im Tragischen liegt das Komische.
Ja. Dantes Tragödie.
Deswegen ist ja auch dieser Vorname nicht so ganz.
Das ist durchdacht, ja.
Nicht so ganz zufällig gewählt. Ja, es ist übrigens die göttliche Komödie wahrscheinlich, die du meinst, ne?
Achso, was habe ich gesagt? Die teuflische Tragödie habe ich gesagt.
Dantes Tragödie.
Dantes Tragödie.
Ja, aber so könnte man diesen Film definitiv auch bezeichnen. Weil der gute Dante, der, ja, dem geht's nicht gut, ey.
Nee, ich erinnere dich das nächste Mal dran, wenn ich immer sage, du bist der Aristokrat und der Belesene von uns so, wo du immer sagst, so, ja, ja, ich bin der Belesene, ich habe gerade über Pixels geredet. Und ich sage, nein, aber trotzdem, du bist derjenige, der die Shakespeare-Stücke auch durchliest.
Mhm.
Ich bin halt das Asylkind.
Ja, ich muss gestehen, Deutsch
machen Podcast.
Ich muss gestehen, dass ich von Dante nichts gelesen habe. Aber okay. Man kann die Sachen, glaube ich, trotzdem kennen. Also das ist ja schon ein bekanntes Ding, so diese göttliche Komödie. Wie auch immer. Ich glaube, das ist ja jetzt auch nichts, was sich durch den Film zieht. Ne? Also
nee,
das gibt es nicht inhaltlich jetzt irgendwelche parallelen Referenzen oder sonst was. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen sinnbildlich für ihn und was ihm passiert.
Hm.
Ja.
Jetzt würde ich sagen, leiten wir mal so ein bisschen über, wie wir dann das Ganze fanden.
Mhm. Sehr gerne. Soll ich anfangen? Oder
genau, vielleicht an der Stelle sei erwähnt, dass der Film 2 Stunden und 33 Minuten geht. Also, der hat seine Laufzeit.
Ja.
Insofern, fang gerne an, wenn du willst.
Also, ich fand, das ist ein tolles Drehbuch.
Mhm.
Ich mochte die Aufteilung der Akte. Damit fand ich das Pacing auch super. Und was sich da abgespielt hat, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich fand es nicht lustig. Also deswegen bin ich bei diesem Komödiending eher nicht. Es ist halt diese harte Realität, die gefühlt eben immer absurder wird, darin soll halt eben so ein bisschen die Komik liegen. Das führt bei mir jetzt nicht dazu, dass ich da eben lachend vorm Fernseher saß.
Mhm.
Konnte mir das trotzdem gut angucken und fand eben auch, dass die Lauflänge da gar nicht groß auffällt durch das Pacing und eben ich finde, dass das dramaturgisch sehr gut aufgeteilt ist. Aber was den Film für mich ziemlich kaputt gemacht hat, ist halt wirklich der Look. Ich fand den Look grausam. Ich fand es wirklich nicht schön anzuschauen. Und nicht so, jetzt nicht schön, weil da dramatische Bilder gezeigt werden, sondern einfach kein schöner filmischer Look, sondern halt wirklich all dieses ganze, klar wollen die wahrscheinlich so einen dokumentarischen Look erzeugen, weil es die Geschichte anbietet. Aber das hat bei mir nicht funktioniert. Den Look mochte ich überhaupt nicht. Und das fand ich damit sehr, sehr schade. Weil das ist auch geil, dass wir das jetzt direkt auf den Batman bringen, weil das ist halt was beim Batman wiederum extrem gut funktioniert hat. Und da merkt man halt schon, klar, das ist ein audiovisuelles Medium. Aber da hat halt der Look von Batman hat für mich den Film dermaßen aufgewertet, dass ich da Abstriche in der Handlung oder der dramaturgischen Aufteilung, da konnte ich besser drüber hinwegsehen als hier beim Fall, wo es andersrum ist.
Da ist aber schon budgetmäßig so eine kleine Gap zwischen diesen beiden Filmen. Das hast du schon gesehen, oder?
Ja, aber du kannst heutzutage auch mit keinem Budget trotzdem einen schönen Look machen. Mhm. Das geht aber fast schon mit dem iPhone.
Wir sind so. Im Jahr 2005, darfst du nicht vergessen.
Auch da hätte man mit dem iPhone einen schöneren Look hinbekommen.
Ja gut. Das wollte der Regisseur wahrscheinlich nicht.
Naja. Du machtest den Look?
Nee, aber mich hat er nicht gestört. Also der Look hat mich jetzt nicht genervt. Ich habe jetzt bei einem rumänischen Drama mit verstecktem Witz habe ich jetzt nicht hier den Ultra-Look erwartet, ehrlich gesagt, sondern das war so...
Du, da geht's mir noch nicht mal so sehr um großartige Ausleuchtung oder sonst was, irgendwelche Kameraspielereien oder so. Ey, wirklich schlichtweg, dass man... Ja, also schwer in Worte zu fassen. Das ist einfach nicht filmisch inszeniert.
Ja, aber das macht ihn ein bisschen realer, finde ich.
Das sage ich ja, ich erkenne das. Ich erkenne, dass die hier wir machen hier eine Art... soll fast schon dokumentarisch wirken und dadurch echter und so. Hat bei mir aber eben nicht funktioniert.
Okay, da habe ich jetzt nicht dran auszusetzen, weil wenn die Kamera so in den Gängen ist, während die Sanitäterin mit ihm praktisch auf einer Bahre draußen wartet, bis die drankommen und du siehst da, wie Verletzte zwischen denen irgendwie durchgekarrt werden und wie Leute versuchen durchzukommen und wie Ärzte sich da irgendwie aus der Tür rauskommen und so. Das hat schon einen gewissen Reiz. Also du bist da mittendrin in dieser Szenerie und also das hat mich jetzt nicht gestört. Ich finde einfach, dass der zu wenig Inhalt hat für diese 2 Stunden 33 und dass sich das repetitiv anfühlt für mich. Ich fand die Szenerie gut mit diesen Kapiteln und was da passiert, aber ich glaube, mir hätte das gefallen, wenn das ein Kurzfilm gewesen wäre. Also jetzt nicht ein Kurzfilm von 10 Minuten, sondern wenn die Geschichte von diesem Lazaresco, wie der von einem Krankenhaus zum anderen gekarrt wird, irgendwie in 30, 45 Minuten zu Ende erzählt. Dann wäre das für mich ein Topfilm gewesen. Über 2 Stunden 33 ist da für mich eine Menge Leerlauf drin.
Okay, witzig. Also hat Pacing damit für dich gar nicht funktioniert?
Nee, für mich war das Pacing hier das große Problem. Da war ich irgendwann bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt...
Okay, sehr witzig, zieht sich das sehr anders.
Ja, weil du warst ja auch überrascht, als ich gesagt habe, wie lange der Film gedauert hat. Das hattest du diesmal ja gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Ja, nee, weil das
hat ja gesagt, was, so lange geht der?
Wahnsinnig gut funktioniert.
Was ja eigentlich ein positives, genau, das ist ja ein positiver Aspekt, wenn ein Film kürzer vorkommt.
Deswegen, also ich kann an der Dramaturgie hier gar nichts aussetzen. Und ich finde auch nicht, dass das zu wenig Inhalt ist für die Lauflänge.
Okay.
Ich verstehe, was du meinst, weil natürlich fühlt es sich repetitiv an, aber zum einen werden sie ja nicht immer aus dem gleichen Grund abgewiesen und zum anderen ist eben die Mentalität der jeweiligen Leute, mit denen sie dann da verhandeln, sehr unterschiedlich.
Fand ich nicht. Ich fand, okay, du wurdest von einem arroganten Arzt zum nächsten arroganten Arzt geschickt. Der zwar aus anderen Gründen dann irgendwie die Sanitäterin angemacht hat, aber im Grunde genommen war es der gleiche Typ Mensch. Da habe ich gesagt, okay, den habe ich doch schon mal gesehen.
Okay, witzig, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Interessant. Okay, und das heißt, fandst du es dann unterm Strich aber trotzdem gut?
Ja, gut wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich fand ihn okay. Also wahrscheinlich nicht ein Film, den ich mir nochmal angucken würde. Und ich bin nicht bei diesen Lobeshymnen. Ich habe jetzt hier Tino nochmal aufgerufen. Also der schreibt in seinem letzten Satz, emotional kaum aushaltbar und gleichzeitig unglaublich lustig. Klingt paradox, aber überzeugt euch selbst.
Ja, da bin ich eben auch nicht.
Das ist halt sehr euphorisch, da bin ich nicht. Und ich meine, Nils fand den ja auch gut, sonst würde er den nicht als Auftragsfilm aufgeben.
Also weil der halt unglaublich lustig, finde ich halt nicht.
Ja, also ich sehe die Komik, die so ein bisschen drin ist, so diese Ostblock-Mentalität und auch wie er so vom Typ ist, dass er dann so immer, weißt du, dass sie genervt ist, weil er dann immer anfängt, sie zu fragen, so wie viele Kinder haben sie denn und so hin und her so aus dem Nichts und sie sagt so, Mann, sie sind aber ein Geschwätziger und so, weißt du. Und,
aber ich glaube, das würdest du problemlos in jedes andere Land übersetzt kriegen.
Also,
wo du ein vergleichbares Gesundheitssystem hast.
Ja, gut, vergleichbares Gesundheitssystem mag sein, aber ich finde, man hat schon ein bisschen so diesen Ostblock-Touch hier drin gehabt. Ich meine, ich kenne das ja auch aus Serbien und Jugo und so und weiß ja, wie es da läuft. So diese Wohnung und dass der zwar die Nachbarn kennt, aber dass sie nicht viel miteinander zu tun haben, aber dass die dann einfach in seine Wohnung reinkommen und sich da bedienen und gucken und so und wie lebt der denn hier? Das ist schon nicht so typisch deutsch jetzt zum Beispiel. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das passt schon eher nach Rumänien und in den Ostblock oder Südeuropa oder so. So dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, so allgemein der Look und Krankenwagen und so. Und wenn die dann von wegen, wenn die Krankenpfleger auch sagen, so, ja komm Papa, was hast du denn so? Hast du wieder gesoffen oder was denn? Und ja, das macht man hier in Deutschland auch eher, ist eher ungewöhnlich, dass einer so rangeht. eher ungewöhnlich. Ich sage nicht, dass es hier auch nicht so einen Typen gibt, aber weiß nicht, ich habe hier schon so ein bisschen...
Ich habe hier halt eher die Routine gesehen, die erzählt wird.
Ja, auch. Ja.
Von den Leuten, die ihn behandeln. Und dass es eben da die große Kritik ist, dass die sich halt eben nicht den Mensch angucken, sondern die Symptome und wie sie entstanden sind und darauf basierend halt ein Urteil fällen. Und da eben der Mensch, der leidet, völlig unter die Räder kommt.
Ja, klar. Das ist ja natürlich die Botschaft. Aber es ist nicht ein Film, den ich jedem empfehlen würde, aber das ist ein Film, wo ich definitiv sagen würde, macht euch selbst ein Bild.
Mhm.
Also guckt euch den an und dann guckt, wo ihr halt sternemäßig seid.
Mhm.
Oder punktemäßig, oder wie ihr bei euch ankommt. Das ist schwierig.
Ja.
Bei mir ist halt nicht top-notch.
Okay, das klingt ja durchwachsen.
Das kann man unterm Strich sagen, ja.
Ja.
Bei dir ja auch.
Ja, ja, klar.
Klingeln wir schon wieder, oder was? Ja. Haben wir schon mal eine ganze Episode durchgeklingelt mit der Fahrradklingel?
Nee.
Das wäre auch eine Premiere,
das
oder?
Das wäre definitiv eine Premiere. Das wird aber, glaube ich, auch schwierig heute. Mal gucken. Was wir noch nicht erwähnt haben, der Herr Lazarescu wird von Ion Fiscuteanu gespielt. Der hat jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht. Interessant an ihm ist, dass er 2007, also 2 Jahre später, mit 70 an Darmkrebs gestorben ist.
Mhm.
Was ihm witzigerweise, jetzt habe ich schon wieder witzigerweise gesagt.
Ist das schon wieder,
ey. Ja, was ihm tragischerweise in diesem Film das eine oder andere Mal, es wird zumindest vermutet, dass das auch ein Problem sein könnte, dass der Herr Darmkrebs hat.
Ja. Ja, und selbst die weibliche Hauptdarstellerin, der Miohara, der Sanitäterin, der Rettungssanitäterin, die ist ja auch mittlerweile verstorben.
Also, ah ja?
Ja, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin leben nicht mehr. Sie ist 2021 auch gestorben.
Okay. Dafür,
dass der Film jetzt 2005 her ist und jetzt sie auch nicht sonderlich alt war, ist schon krass.
Mhm. Ja, aber ich glaube, die einzige, die man aus dem Cast kennen könnte, also so auch international, ist Monica Barladeanu.
Mhm, die Schwarzhaarige, die Jüngere.
Mariana, ja. Die hat mal bei Lost mitgespielt und ein paar Folgen Nip Tuck und CSI Vegas und sowas.
Ja.
Ja. Aber die spielt hier keine große Rolle. Die ist halt eine der Assistentinnen beim, ich glaube, als er geröntgt wird, ne?
Aber
oder als ein CT gemacht wird von ihm.
So optisch spielt sie schon eine Rolle. Schon Highlight.
Ja, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die in eben diesen Serien mitgespielt hat.
Schon eine sexy Rumänin. Darf man das noch sagen, dass sie eine sexy Rumänin ist? Oder hätte ich jetzt nicht erwähnen sollen, dass sie sexy ist? Oder hätte ich nicht erwähnen sollen, dass sie Rumänin ist?
Tja, wer weiß.
Welcher Teil ist jetzt politisch nicht korrekt?
Mhm.
Ich weiß nicht. Sie ist nicht fett. Das steht fest. Oh, was? Sie ist nicht...
Na? Wie heißt das? Komm schon.
Gewichtiger...
You know, one of the nicest qualities about you has always been that you recognized your weaknesses. Don't lose that quality now when you need it the most.
Das sagt doch schon einiges aus. Ich habe den politischen Namen für diese Aussage schon komplett vergessen.
Mehrgewichtig.
Ah, mehrgewichtig, ja, stimmt, mehrgewichtig.
Mehrgewichtig. Ja. Hast du dir das Interview mit dem Regisseur angeguckt auf der DVD?
Nee, ich habe mir nur das andere Interview angeguckt mit dem Arzt aus Amerika, der dann gesagt hat und so weiter, was bei denen, wie realistisch der Film jetzt auf amerikanische Gesundheitssystem umgemünzt wäre.
Ja, fand ich auch ein bisschen redundant, weil er hier gefühlt in diesem Interview irgendwie 15 Mal darauf hingewiesen hat, dass Amerika natürlich eins der besten Gesundheitssysteme der Welt hat, wo ich auch denke, also Reality Check, really? Komm schon, ja, Alter. Gerade Amerika, Alter, vergiss es.
Aber ich glaube schon, dass wenn der Patient zum Beispiel, wenn Anzeichen gäbe, dass er neurologisch da irgendwie laut Scan eine Operation brauchte, dass man den da vorgezogen hätte oder so.
In Amerika würden da alle sofort Geld wittern und würden dem sonst was für OPs anbieten. Alter.
Klar.
Deswegen finde ich
so witzig, dass Lazarescu hat nicht so viel Geld.
Nee, eben. Dass sie da auch gerade, naja, aber in Rumänien wäre da ja auch anders, das würde ja anders ablaufen eben mit der Versicherung und Co. Aber das finde ich halt witzig, dass sie da ausgerechnet einen Amerikaner was zu sagen lassen. Naja, ich habe mir das Interview mit dem Regisseur versucht anzugucken.
Ja, das hat 45 Minuten gedauert, da habe ich gesagt, boah, nee.
Ey, nach 10 Minuten konnte ich nicht mehr, weil der Typ hat halt einfach das Charisma von einem Geodreieck und ist so einschläfernd, Alter. Okay. Das hätte dann, wenn du hier das Pacing doof fandest, also das
Pacing
das hast du im Regisseur auf jeden Fall wiedererkannt, ey, da weißt du, wo es herkommt.
Ja, da haben mich die 45 Minuten abgeschreckt, deswegen habe ich da nicht weitergeguckt oder habe mir das nicht angeguckt. Ansonsten ziehe ich mir die Specials auch mal gerne rein, aber gut, habe ich offensichtlich nichts verpasst.
Ja.
Hast du auch keine weiteren Informationen bekommen in diesen 10 Minuten?
Nee.
Ja gut.
Kommen wir zu den Zahlen.
Machen wir das.
Die sind sehr ordentlich. 7,9 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 86.
Echt? Ich habe 91 hier zu stehen. Der scheint mittlerweile auch wieder gestiegen
Was?
Zu sein.
Das kann ja wohl nicht sein bei einem Film von 2005.
Nein, das war ein Scherz.
Ach so. 91.
Ich wollte nur die Batman, ich wollte nur die Batman-Punkte auch wieder hier ändern, nach jeder Aussage.
Ja. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,0 und vom Publikum 3,9. Also auch alles sehr ordentlich. Letterboxd 4,0.
Das ist krass, wa?
Der hat viele Fans, der Film.
Die Punkte sind echt krass von ihm. Tja, Nils.
Tja. So, jetzt muss ich zuerst raten, wa? Boah, es ist schwierig. Ich glaube, du bist hier irgendwo zwischen 6,5 und 7 oder so.
Oder so.
Oder so.
Echt? Glaubst du obere Hälfte, ja? Glaubst du, ja?
Ich sag 6,5.
Hat da eine Punktlandung hingelegt, ja. Schuft.
Ha.
6,5 ist vollkommen richtig.
Also dann heute doch wieder die pessimistische Variante wählen. Memo an mich selbst.
Nee, hast ja bei Batman nicht gemacht.
Nee, deswegen sage ich ja jetzt.
Ach so,
Memo an mich selbst. Negative Variante hat gepasst.
Memo an mich selbst. Okay, gucken wir mal, ob es auf die weiteren Filme zutrifft. Wie weit hast du jetzt die Abstriche gemacht bezüglich der Optik und des Looks? Du hast gesagt, Drehbuchstory gut und merkst auch die 2,5 Stunden nicht. Das spricht ja wiederum für den Film. 6.
7.
7 sogar?
Mhm.
Wow. Okay.
Ja, ich sag es, trotzdem.
Wo ist er?
Wow. Plot twist.
Ach,
didn't
komm.
See that coming.
I didn't see that coming. Den 7, Alter.
Guess.
You know, I expected more from you. I thought you'd be smarter than this.
Also wirklich.
Also 6,5, okay, wäre noch im Rahmen des Möglichen, aber 7, Alter. Wow, wow.
Nee, ich
hab
doch gesagt, ein tolles Drehbuch, tolle Aufteilung der Akte.
Okay, okay.
Pacing damit wunderbar. Aber die Optik, Alter, das ist wirklich schade.
Na gut.
Ist eigentlich auch überraschend, oder? Dass die von dem Film noch keinen Remake gemacht haben. Wobei, wenn die Amis natürlich selber ihr Krankensystem so geil finden, dann können sie das ja nicht kritisieren. Das,
ja, das
ist vielleicht
genau.
Der Grund.
Genau, das kann sein. Die sind ja nicht so selbstkritisch. Jo.
Ja.
The Death of Mr. Lazarescu, wie ihr ihn bei Letterboxd findet. Und fertig. Schönen Gruß an Nils nochmal.
Ja.
Interessanter Beitrag in jedem Fall.
Danke, Nils.
Ja. Weiter geht's.
Weißt du denn, das ist von ihm so ein Herzfilm oder wie sieht's aus?
Ja, der mag schon die ganzen Filme, die uns, also das sind schon alles Filme, die ihm gefallen haben.
Okay.
Ich glaube, das ist das erste Mal bei seinem Film, gefühlt konnte ich mit dem Film mal mehr anfangen als du, weil von ihm war dieser White White Day, hieß der so?
White White Day?
Dieser skandinavische Film mit dem kleinen Mädchen.
Ach so. Diese. Ja, was war das? Ich glaube, Horror stand auch mit dem Genre. Ne?
Nee, Horror war das nicht.
Dann meine ich einen anderen Film.
Das war so ein Drama, wo der Opa dann so, der frühe Polizist, der Sheriff war, der ehemalige Sheriff und so weiter.
Ah, okay.
Der ehemalige Polizist von dem Ort.
Ja.
In dieser öden Gegend da.
Okay, stimmt. Boah, wie hieß der Film? Weiß ich nicht mehr.
Irgendwas mit A White White.
Tja, hätten wir mal unsere Datenbank.
Ja, Mann, Dennis, die Pusher, Alter. Schon wieder.
Also wirklich, ey.
Ja, aber der hat danach noch so ein paar Filme beigetragen, wo ich immer so einen Tick besser war als du, also so, mit denen ich mal ein bisschen mehr anfangen konnte. Und jetzt warst du mal ein bisschen optimistischer.
Ja.
Noch ein Plot-Twist.
Plot-Twist.
Ja.
Verrückt.
Gut. So. Jetzt mal.
Eigene Projekte.
Jetzt mal was Eigenes, genau. Einen eigenen Film hat jeder von uns auch nochmal bei heute.
Ja, dann fang an.
Fange ich an. So, jetzt habe ich die Wahl hier, weil wir nehmen mehrere Episoden heute auf, was ich hier reinmache. Aber ich sag mal, nach Mr. Lazarescu komme ich mal mit was Leichten daher.
Ja, habe ich mir auch gewählt.
Insofern, genau.
Was schön stumpf ist bei dem ganzen Arthouse-Gedöns hier.
Richtig. Also als stumpf würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber es ist eine sehr sympathische Serie, bei der ich ein bisschen late to the party war, weil die ist mittlerweile in der dritten Staffel. Und von mir kommt jetzt schon mal eine Rezension nach Sichtung der ersten Staffel.
Mhm.
Und das ist eine britische Serie namens Sex Education.
Okay.
Die auf Netflix läuft und seit 2019 mittlerweile 25 Episoden hat.
Und ein Riesenhype.
Und ein Riesenhype. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dieser Serie. Und bin sehr, sehr in love. Hätte ich nicht gedacht. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
Mhm.
Und gedacht und kreiert damals von den Machern als Hommage an die John Hughes-Filme der 80er Jahre, muss ich echt sagen, das kommt hier voll rüber. Im Nachhinein, wenn man es betrachtet. Also es passt wirklich gut.
Ey, okay, jetzt bin ich schon verwirrt, weil ich habe es auch noch nicht gesehen. Okay. Habe auch noch nie reingeguckt, weiß auch inhaltlich quasi nichts. Was ich aber, glaube ich, über die Serie immer wieder mitbekommen habe, ist, dass die so ein Aushängeschild für Inklusion ist.
Ja, ist sie auch.
Und das kollidiert gerade so ein bisschen mit, dass du sagst, das ist hier eine John Hughes-Hommage.
Wieso kollidiert das?
Naja, weil das ja schon mit sehr heteronormativen Beziehungsbildern hantiert, aufgrund der Zeit halt auch.
Aber es ist ja gut, es ist ja nicht nur eine Hommage, wenn es jetzt diese heutigen Political Correctness-Themen aufbaut oder wenn die Serie sehr woke ist, sondern es ist ja auch eine Hommage, wenn sie so dieses Coming of Age mit reinnehmen oder diese Freundschaften, die sich da bilden oder diese
ja, das kann ich ja nicht wissen. Deswegen sage ich ja nur, mein erster Impuls ist, das kollidiert irgendwie in meinem Kopf miteinander. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst.
Ja, dann sei mal gespannt, weil es geht eigentlich von der Story her, die ist relativ schnell erklärt, es geht um eine Teenager-Mutter. Nee, es geht um einen Teenager namens Otis. Otis wird gespielt von Asa Butterfield. Der hat schon ein paar Filme gemacht. Ender's Game kennt man, Insel der besonderen Kinder. Und wo man ihn besonders kennt, das ist Hugo Cabré.
Ach.
Der kleine Hugo Cabré von damals.
Okay.
Jetzt ein bisschen älter. Der spielt Otis. Der spielt die Hauptrolle. Und der ist Jungfrau. Sagt man zu einem Mann, dass er Jungfrau ist? Er ist auf jeden Fall jungfräulich. Der hatte noch nie Sex.
Ja.
Ist auch komisch, wa?
Doch, heißt doch so.
Ja, aber warum nennt man einen Mann, der noch nicht Sex hat, auch Jungfrau? Müsste er nicht ein junger Mann sein?
Das heißt ja Jungfräulichkeit.
Ja, jungfräulich macht ja Sinn. Aber Jungfrau, sagt man denn in dem Moment auch, dass er Jungfrau ist als Substantiv?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Ist er, okay. Und er leidet so ein bisschen an seiner Sexualität. Versucht sich halt mit verschiedenen Heftchen irgendwie einen runterzuholen, aber irgendwie fühlt er da noch nichts. Also bei ihm sind noch keine sexuellen Gefühle weg. Das ist so ein Spätzünder.
Wie alt ist der?
Der ist, glaube ich, 15, 16 in dem Dreh.
Okay, das ist wirklich spät.
Ja. Also ein bisschen nerdig unterwegs. Noch schlagen die Hormone nicht so aus. Seine Mutter wiederum, die ist konträr dazu Autorin von Sexratgebern und ist Therapeutin.
Okay.
Und berät Leute in Sexfragen. Die wird gespielt von Gillian Anderson.
Mhm.
Und dann fängt er an, also er lernt in der Schule so eine relativ krasse Außenseiterin kennen, die auch gern mal irgendwie den Spießerinnen in der Schule den Mittelfinger zeigt und da so ein bisschen eher so Anti-Establishment unterwegs ist. Die wird gespielt von Emma Mackey. Die sehen wir gerade aktuell tot auf dem Nil und das ist eine von diesen Margot Robbie-Klons, die es da draußen gibt mit Samara Weaving und allen anderen. Und die spielt hier so ein bisschen so eine rebellische, zerrissene Strumpfhosen, weißt du, so ein bisschen punkig und ein bisschen, also hat nicht so richtig Freunde, hat keinen richtigen Anschluss an der Schule. Und die schließt sich mit dem Otis zusammen und kommt auf die Idee, dass sie den Mitschülern einfach mal so Tipps geben in Sachen Sexproblem gegen Bezahlung und wollen dadurch ein bisschen Kohle machen.
Mhm. Wie kommen die auf dieses Geschäftsmodell, wenn er noch Jungfrau ist?
Weil sie weiß, wer seine Mutter ist.
Ah ja.
Und dadurch spinnen die sich so ein bisschen die Idee zusammen und durch einen gewissen Zufall, wo die jemanden aus einer sexuellen Klemme retten, kommen die auf die Idee, daraus ein Geschäft zu machen.
Okay.
Und dann treffen die sich in der Toilette der Schule, praktisch so in Nebenkabinen, wo die so ein bisschen halb kirchenmäßig und also so von wegen, wo du zum Beispiel auch deine Beichten und so weiter hinterlegst in der Kirche, weißt du, so mit so einer Wand dazwischen und mit einem therapeutischen Ansatz geben die dann da praktisch Sextipps. Also nicht sie vermittelt mehr so die Kunden oder schickt ihm dann so die Typen und er ist dann derjenige, der dann versucht, da irgendwie diese Sexprobleme zu lösen.
Und seine einzige Referenz ist der Job seiner Mutter.
Seine einzige Referenz ist der Job seiner Mutter und deswegen...
Die haben da jetzt eine Art Beichtstuhl in der Schultoilette aufgebaut, wo sie Therapiesitzungen halten?
Ja, die sind dann in verschiedenen Kabinen, nachher legt sich das auch, also auf verschiedene Locations und da kommen dann Leute an, die irgendwelche Probleme haben und er versucht, die dann zu lösen.
Aber das heißt...
Das klappt natürlich mal mehr und mal weniger gut, weil das, was du gerade sagst, sagen natürlich auch eine Menge Leute, dass die sagen so, Alter, wer bist du überhaupt, dass du mich hier versuchst, mit meinem Problem zu beraten, lass mich in Ruhe.
Okay, das heißt, die wissen, wer er ist, aber er sieht die Leute nicht, denen er gerade Tipps gibt? Oder wie
doch, doch, doch. Der sieht die auch vorher und so weiter. Die treffen sich auch und haben ja auch einen finanziellen Austausch und so zwischen entweder ihr oder zwischen ihm.
Mhm.
Aber damit die halt freier reden können, setzt er sich halt in andere Kabine. Verstehst du? Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie im Geheimen abläuft oder
ja,
so.
Ja, alles klar.
Das ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt. Ja, und dadurch machen die natürlich Kohle, weil Maeve, die Mitschülerin von ihm, die wohnt halt in so einer Wohnwagensiedlung und ist halt nicht besonders reich unterwegs. Wir sehen auch, dass sie mit der Miete im Rückstand ist und, und deswegen braucht die dringend Kohle. Und er ist so ein bisschen der Typ, durch dieses System versuchen die halt beide Kohle zu machen.
Was verlangen die da so für eine Sitzung?
Boah, das weiß ich nicht, in Dollar. Keine Ahnung.
Okay.
Das hängt wahrscheinlich auch von dem Problem ab, den die lösen müssen, weil manche brauchen natürlich auch mehr Sitzungen.
Ach so.
Wie es so ist bei Therapien.
Okay.
Und,
ja, klingt erstmal interessant.
Ist auch interessant, weil du hast auch so ein paar andere Charaktere. Sie verliebt sich wiederum in den absoluten Musterschüler der Schule, also den Mustersportler der Schule.
Mhm.
Der ist so ein schwarzer Schwimmer, halt so super in Form, wird halt von zwei Müttern großgezogen, also ein lesbisches Paar hat ihn halt großgezogen. Und er ist halt so das Aushängeschild der Schule. Weißt du, weil er halt sämtliche Wettbewerbe irgendwie gewinnt und so und dann international auch unterwegs ist, so mit anderen Schulen halt im Wettbewerb steht und mit dem kommt die dann irgendwann zusammen.
Mhm.
Und unser Kumpel Otis verliebt sich aber schon relativ früh in den Charakter von Emma McKean, Maeve.
Mhm.
Was auch nochmal für Probleme sorgt. Und sein bester Kumpel von Otis, der wird wiederum gespielt von, nicht, der wird gespielt, sondern der heißt Jackson. Und Jackson ist auch ein POC-Charakter, ein schwarzer Charakter. Und der ist so ein bisschen Abziehbild. Weil diese schwarzen, lauten, extrovertierten Charaktere, die sich auch so ab und zu mal schminken, weißt du, und Kleider anziehen und sehr extrovertiert sind und bunt und laut, die habe ich schon bei Kimmy Schmidt gesehen, weißt du? Mhm. Die habe ich schon bei Zoe's Infinite Playlist gesehen in Form der Nachbarschaft und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist irgendwie, die kannst du immer austauschen. Das sind immer dieselben Charaktere. Das habe ich so ein bisschen zu bemängeln.
Mhm.
Das ist zwar Vogue, aber irgendwie ist es immer so das Gleiche, dieser schwule, extrovertierte, humorvolle Sidekick. So.
Mhm.
Das sehe ich jetzt irgendwie in vielen Serien.
Na, das stimmt.
Den finde ich ein bisschen überzeichnet. Also auch den Humor so von ihm, dass er so, wenn irgendwie so, wenn der Lehrer gerade vorne in der Aula irgendwie in dieser so eine Versammlung und er hält da eine Rede und er ist halt zu laut so, weißt du, und er ruft halt irgendwas überraschend aus, weil Otis ihm halt irgendwas erzählt und dann hören das irgendwie alle, weißt du, und stocken dann so dieses, das ist ein bisschen Klischee. Also sind ein paar Momente, die schießen ein bisschen übers Ziel hinaus und zudem glaube ich ja, dass die Serie allgemein ist sie für eine jüngere Zielgruppe. Konzipiert.
Na, da erfreut sie sich auch großer Beliebtheit, also das habe ich mitbekommen.
Ja, kann ich auch verstehen. Weil ab Episode 3 kommt dann eine unglaubliche emotionale Komponente dazu. Also da ist richtig viel Herz drin ab der Episode 3. Mhm. Da wird nämlich ein Moment gezeigt, den ich jetzt nicht spoilern will. Und da hatte mich die Serie spätestens emotional auch gecasht. Weil vorher fand ich es okay, ganz lustig und so und viele Momente zwischen Otis, zwischen seiner Unbeholfenheit und zwischen diesen Charakteren und so sind sehr, sehr gut. Aber ab Episode 3 wird sogar richtig herzlich.
Okay, wie darf ich mir das so bezüglich Tonalität und Look vorstellen? Was haben die für eine Episodenlänge?
45 Minuten, 50 Minuten in dem Dreh.
Ach, okay. Also jetzt nicht so klassische Comedy, sondern es ist wahrscheinlich so Dramedy eher. Oder das ist ja jetzt, klingt jetzt nicht so als...
Aber sehr, 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 sehr leicht wirklich.
Also, Punchline an der nächsten.
Nee, aber diese 45, 50 Minuten sind schon wirklich locker flockig.
Okay.
Also es ist kein schwerer Stoff.
Und kommt das optisch wie so eine typische Teenager-Netflix-Serie daher?
Das ist ziemlich abgefahren, weil die haben diese Serie so konzipiert, dass das Setting relativ undefiniert ist, wann das spielt und wo das spielt.
Mhm.
Weil wenn du dir den Stil und die Klamotten ansiehst von den Protagonisten, die da mitspielen, denkst du, die Serie spielt in den 80ern.
Oh.
Die haben aber zum Beispiel Mobiltelefone, was wiederum dagegen spricht. Diesen Wohnwagenpark habe ich recherchiert, wo sie halt wohnt. Den gibt es in Herefordshire, in England.
Okay.
Die Serie spielt aber angeblich oder wurde auch gedreht in Wales. Das heißt, die Gegend wiederum erinnert eher an Wales. Also es ist so ein bisschen...
Aber es wirkt europäisch dann schon.
Es wirkt europäisch, aber es ist absichtlich so gehalten, dass man weder den Ort definieren kann, dass man nicht die Zeit so richtig definieren kann, dass man so rätseln muss, okay, wann spielt das? Da werden keine Zahlen in dieser Hinsicht genannt.
Okay.
Und das ist schon ganz interessant, was diesen Look angeht. Aber das ist so ein bisschen John Hughes in England.
Mhm.
Wenn du jetzt so einen Strich drunter ziehen willst, so vom Feel und so. Das ist sehr leicht, das ist witzig.
Okay.
Du hast unfassbar gute Charaktere drin. Du hast so einen Musiklehrer, der ist mein absolutes Highlight. Jim Howick spielt den.
Mhm.
Und der geht halt auf in seiner Rolle. Weil der ist Musiklehrer laut Leidenschaft. Also der hat da irgendwie seine Tuba und Trompete irgendwie vor sich und so weiter. Und voller Leidenschaft versucht er denen irgendwie so einen Song beizubringen. Das ist mega gut. Also der Typ ist wirklich, der ist ein Highlight.
Der Musiklehrer sind oft irgendwie interessante Figuren. Das war jetzt bei Coda, war das ja auch ein recht interessanter Typ.
Ja, stimmt, ja. Bei Coda hatte ich auch den letzten, wo ich gesagt habe, stimmt, das war ja auch ein Musiklehrer. Ja, und Gillian Anderson auch super als Teenagermutter, weil die macht auch keinen Hehl draus, dass sie relativ promiskuitiv lebt und dass sie einfach keinen Bock hat auf längere Beziehungen.
Mhm.
Und Otis muss dann am Frühstück irgendwelche fremden Männer irgendwie begrüßen, die da gerade sitzen und sich Cornflakes reinpfeifen.
Ach so, gleich.
Okay. Ja, ja, also so eine Geschichte. Das heißt, sie ist da auch in praktischer Weise auch als Sextherapeutin öfter mal unterwegs.
Mhm. Wendet sie ihre Tipps an, meinst du?
So ungefähr. Also der ist echt eine gute Serie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und die ich sehr gerne gucke und freue mich auf die zweite und dritte Staffel, die jetzt mittlerweile schon raus sind. Bei mir steht die gut im Kurs.
Boah, das klingt richtig gut.
Ja. Produziert von 11-Film. Also alle, die sich bis jetzt gestreut haben, weil sie gesagt haben, ja, ist doch bestimmt wieder so eine komische Teenie-Serie, weil auf Netflix kommt ja schon wirklich eine Menge und nicht alles, was gehypt ist, ist auch wirklich gut. Also so Emily in Paris habe ich jetzt immer noch keinen Bock, die zu sehen. Mhm. Auch wenn der Hype relativ groß ist. Aber Sex Education, also bist du, wenn guckt eine Folge, dann wisst ihr schon, wie die Tonalität ist und dann wisst ihr, ob euch das gefällt oder nicht. Das geht natürlich auch um, auch wenn du natürlich ein paar ältere Charaktere hast, wie die Eltern von denen oder der Direktor mit dem Problem mit seinem Sohn, weil der Sohn vom Direktor ist gleichzeitig so der Schulrowdy, mhm, der hat allen auf die Fresse haut und der eigentlich nur Stress macht und eigentlich von der Schule verwiesen werden muss, ist aber gleichzeitig der Sohn vom Direktor. Aber es gibt auch so eine Konflikte und das ist natürlich sehr teenie-mäßig so, diese Beziehungsgeschichten und dass er gerade die Sexualität entdeckt und so. Da könnte der eine oder andere sagen, naja gut, da bin ich rausgewachsen, das ist nicht mehr meins, da kann ich nicht mehr relaten. Aber wenn ihr die erste Folge seht und sagt, okay, ich guck weiter.
Dann, ja, aber du meintest ja vorhin, dass Episode 3 da nochmal irgendwie was draufpackt.
Da kommt halt, ja genau, Episode 3 hast du richtig emotionale Komponente, wo da wirklich Tränen in den Augen hast, wo noch so Seiten in der Serie zum Vorschein kommen, die du vorher nicht gesehen hast. Vorher war es halt eine locker flocky Comedy und ab Episode 3, da zeigt die Serie halt, dass sie auch emotional einiges kann.
Okay.
Ja? Ja, Sex Education auf Netflix zu sehen. Von mir eine klare Empfehlung.
Und das Einzige, was du hier kritisierst, ist halt wirklich, dass die so ein paar Klischees bedienen.
Ja. Gibt ein bisschen Klischees, die man hätte umschiffen können. Ist auch nicht jeder Witz, ist jetzt ein Treffer und es stellt sich schon an einigen Momenten sehr, sehr dämlich an. Mhm. Also er hat dann so ein Date, wo er halt, das kann ich glaube ich erzählen, er hat so ein Date, wo er dann gefragt wird, ob er denn auf Maeve stehen würde. Mhm. Und dann sagt er halt zu dem Date, wie könnte ich denn auf Maeve stehen? Die ist halt eine Löwin so hin und her. Und ich bin halt ein Schaf.
Okay.
Und dann fühlt sich das Date mit der da ist natürlich gleich so degradiert und sagt dann so, ja, was bin ich denn? Und dann vergleicht er sie irgendwie mit einer Katze oder so. Weißt du, sagt, naja, du bist halt eine Katze. Und sie sagt, okay, alles klar, also Maeve ist die Löwin und ich bin die Katze, dann kenne ich ja meinen Status, so, weißt du. Also in so eine Fettnäpfchen tritt er dann, wo dann denkst du, okay, ja gut, die Symbolik ist klar, aber er stellt sich einfach in manchen Situationen zu dumm an, wo du denkst so, also paar Drehbuchkniffe oder paar Sachen sind halt zu übers Ziel hinausgeschossen. Aber es ist trotzdem unterm Strich sympathisch und wird von allen sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Also Emma Mackey und Asa Butterfield und so und Gillian Anderson, die Besetzung ist toll. Sein Kumpel ist auch cool. Was ich wiederum cool finde, ist, dass mit dieser Homosexualität, dass es keine Außenseiter sind. Also er ist schon Außenseiter, aber du hast einen anderen Schwulen an der Schule. Und der hängt mit dem.
Wer ist Außenseiter? Unsere Hauptfigur, meinst du?
Nee, der Kumpel von ihm.
Ja.
Der immer so mit Frauenkleidern Ach rumrennt so, okay. und sehr bunt und geschminkt und sich die Nägel lackiert und so hin und her.
Ja. Jackson, oder wie hieß er?
Jackson, genau. Ja. Und das ist aber ein anderer Schwuler an der Schule. Mhm. Und der läuft halt mit den heißesten Mädels durch die Gegend, weil das ist so eine Clique. Und das sind so die Snobs.
Okay.
Und die sind wiederum hoch angesehen. Also, obwohl er offensichtlich auch, obwohl er kein Geheimnis daraus macht, dass er auf Männer steht.
Ja.
Ist er wiederum, wird nicht gemobbt von den anderen oder von diesen Schulraudis oder so hin und her, weil die sind wieder ein anderes Level, obwohl, also du hast beide Schwule in diesem Szenario, der eine ist beliebt, der andere wird halt gemobbt. Okay. Selbst von ihm. Mhm. Also selbst er macht ihn an, so von wegen als Pöbel, so mit dir will ich nichts zu tun haben. Nur weil wir jetzt beide auf Jungs stehen, heißt nicht, dass wir jetzt Kumpels sind. Oder
da
so.
Wird er ja sehr offensichtlich nicht aufgrund seiner sexuellen Orientierung gemobbt.
Richtig, sondern halt so, weil er so ist, wie er ist, halt so laut und,
okay.
und tuntig und der andere ist halt. Naja, der ist halt nicht so extrovertiert, sondern der ist halt eher cool und lässig und hat halt um sich rum die ganzen heißesten Babes der Schule halt so, die immer mit kurzen Kleidern rumrennen und mit den neuesten Handtaschen und so. Also ist schon cool geschrieben auf jeden Fall, Sex Education. Ich mag die.
Okay.
Ich mag die.
Na gut.
You've got my attention. I promise I won't even blink.
Ja, klingt sehr begeistert.
Ja.
Jetzt bewertest du dich schon nach einer Staffel.
Ja, das wäre bei mir mal so, ja. Manchmal gucke ich eine Serie durch, dann bewerte ich nach einer Staffel, dann bewerte ich nach drei Staffeln manche Serien. Das variiert bei mir. Mhm. Vielleicht zieh ich irgendwann mal wieder ein Fazit, wie bei Morning Show, dass ich sage, jetzt habe ich sie zu Ende geguckt, jetzt reiche ich nochmal was nach oder mache nochmal eine neue Rezension.
Ja, ich überlege nur gerade, ob du da jetzt schon noch Raum nach oben lässt, weil da noch zwei Staffeln kommen oder
Das weiß ich nicht.
Ja, werden wir sehen.
Das werden wir sehen. Ich lese erstmal die anderen Punkte vor. IMDb ist bei einer 8,4. Bei Metacritic habe ich eine Bewertung gefunden von 79.
Wow.
Und Rotten Tomatoes gibt es nur Prozente. 95% von der Kritik, 92% vom Publikum.
Das ist alles richtig gut.
Ja, Letterboxd fällt flach.
Ich sag 8,5.
Sogar eine 9.
Fuck. Ja, so viel zu meiner Strategie von vorhin.
Das ist tatsächlich eine 9.
Da war ich nämlich erst und dann dachte ich, nee. Ich hab ja, wollte ja nach unten schwanken, aber das ging nach hinten los.
Tja,
schade.
Das war nicht immer so.
Ja. Okay. Ja gut, dann bringe ich jetzt meinen Film, den kann man definitiv als stumpf bezeichnen.
Mhm.
Sehr sogar.
Sehr stumpf sogar, okay.
Und das passt, dass du vorhin Predators angesprochen hast, weil ich habe mir dann doch irgendwann vorgenommen, jetzt gucke ich mir mal alles an, was mir da noch fehlt.
Mhm.
Und habe das chronologisch so ein bisschen verbimmelt, weil Predators war eigentlich nach diesen beiden Filmen, die ich dann noch nicht gesehen hatte, weil dazwischen gab es Alien vs. Predator.
Ah, ja gut, aber hängen ja nicht wirklich zusammen insofern. Also Chronologie vielleicht vom Baujahr, aber da gibt es ja keine Zusammenhänge, oder?
Nee, im Gegenteil. Die Chronologie von diesen Filmen, die müsste, glaube ich, eigentlich eher mit dann, die ist, glaube ich, dann nach den anderen Teilen, also nach den alten Teilen. Und deswegen, das geht hinten und vorne nicht auf. Ja, also wir befinden uns jetzt hier tatsächlich im Jahr 2004.
Okay.
In der Handlung. Sowohl in der Handlung als auch mit dem Produktionsjahr des Films oder dem Veröffentlichungsjahr des Filmes, mhm. AVP, Alien vs. Predator.
Okay.
Ja, 2004. Handlungsmäßig sieht so aus, ein privater Satellit in der Antarktis. Nicht in der Antarktis, der Satellit ist nicht in der Antarktis, der private Satellit findet in der Antarktis so eine Wärmequelle. Nimmt er da auf. Wo halt eigentlich nichts sein dürfte, taucht plötzlich eine Wärmequelle auf.
Mysteriös.
Ja, zumal eben deswegen privat, weil der eben von einer Firma ist, die wir schon gut kennen aus dem Alien-Universum. Und bei dieser Wärmequelle handelt es sich um eine Pyramide, die tief unter der Erde liegt. In der Antarktis. Da wird also ein Suchteam losgeschickt, bestehend aus so ganz hochkarätigen Archäologen und Ingenieuren. Und die werden dann alle in die Antarktis geschickt, um da mehr rauszufinden, was es mit dieser Wärmequelle auf sich hat. Dort angekommen, stoßen die natürlich relativ schnell auf Anzeichen, die darauf hindeuten, dass dieser Ort von so einer außerirdischen Spezies bewohnt wird. Und dann dauert es natürlich auch nicht lange, bis genau diese Außerirdischen anfangen, unseren Spezialistentrupp zu jagen. Ja, das sind dann erstmal die Aliens natürlich. Dann kommt ein Trio.
Macht auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die Aliens auf einmal auf der Erde sind, oder?
Nee. Also das erklären sie in diesem Film natürlich, warum die da sind und
ja,
auch
gut, aber
wie die da gelandet sind.
Was die Rasse an sich angeht und die vorigen Filme, das wird ja komplett über den Haufen geschossen.
Mm.
Oder?
Hast du den gesehen?
Ja, vor Ewigkeiten.
Ja, nee, also...
Aber weil du gerade meinst Arktis und so, denke ich so, wie kommen die da hin? Ist halt meine Überlegung gerade und so. Also vielleicht wird es im Film erklärt, aber das weiß ich nicht mehr.
Ja, doch, wird es.
Okay.
Aber, weil diese Pyramide, die ist ja im Grunde so eine Art Trainingsraum, oder da werden halt diese... Ja, weil da
das kommt... Das make fit. Für die Aliens.
Ja, für die Predators. Weil
ach ja, für die Predators.
Ja, ja. Weil dann kommt ein Trio an so Predator-Teenagern dahin, weil das ist...
Was?
Ja, weil okay. Das sind eben noch junge Predators,
mhm.
Weil das ist der Ort in dieser Arena. Diese Pyramide ist eine Art Arena, wo die gegen Aliens kämpfen müssen und danach sind sie quasi Mann. Das ist so dieses Ding, was sie am Ende ihrer Pubertät machen müssen.
Okay. Hätte John Hughes einen Predator zitiert, so würde er aussehen.
Ja, siehst du, deswegen ist quasi das Coming of Age der Predators.
So.
Mhm. Ja, weil da ist das Ziel, also die müssen dann, glaube ich, einen Schädel von so einem Alien bekommen und sich dann selber auch kennzeichnen, dass sie den umgebracht haben und dann sind sie quasi offiziell Predator oder wie auch immer sind sie halt erwachsen.
Ich verstehe.
Ja, und hier geht es dann natürlich um den Kampf zwischen diesen beiden Spezies. Deswegen Alien vs. Predator, wie es der Titel schon verrät.
Mhm.
Ja, Und das ist genauso stumpf, wie sich's anhört. Mit der wunderschönen Tagline: Whoever wins, we lose.
Schön.
Hätte man da drauf kommen können?
Ach, schwer.
Ja, echt schwierig, glaube ich auch.
Das ist wirklich schwer, darauf zu kommen.
Ja. Regisseur und Autor. Wie zu erwarten, Paul W.S. Anderson.
Deswegen hat man Paul Thomas Anderson wahrscheinlich auch PTS abgekürzt, damit man den nicht ständig verwechselt mit dem Trash-Regisseur.
Ja, ja, ja. Es ist schon krass, also der hat wirklich das Image weg, ne, von einem Trash-Regisseur.
Ja, total. Also wenn er draufsteht, ist schon so, hat schon so leichte Uwe Boll-Anflüge, dass man sagt,
Ja. Hat das eben auch geschrieben, zusammen mit Shane Salerno. Den Namen hatten wir, glaube ich, auch schon diverse Male. Und natürlich sind hier in den Autoren-Credits auch noch die Namen von der Alien- und der Predator-Reihe gelistet.
Mhm.
Klar.
Aber er hat seine, und ich weiß nicht, ob sie damals schon seine Freunde war, hat Mila Jovovich mal nicht besetzt in dem Film, ja. Das ist auf jeden Fall mal neu.
Das stimmt wohl, ja. Ja, und das ist, also ich meine, ich glaube, bei Predator habe ich schon drüber gesprochen, dass das auch immer wieder so ein Hickhack war über die Jahre mit, sowohl mit den einzelnen Franchises, als es um Fortsetzungen ging, aber gerade dann auch in der Kombination mit, dass das eben kombiniert wird. Das wurde sowohl von Ridley Scott als auch von James Cameron und so, das wurde im Vorfeld von allen für eine doofe Idee gehalten.
Mhm.
Die es ja im Grunde auch ist. Also, ich meine, es wird gerne mal gemacht, dass dann solche Franchises, dass es da so ein Crossover gibt.
Ne, Freddy vs. Jason.
Genau, zum Beispiel. Deswegen, also rein finanziell bietet sich das natürlich an, weil der Gedanke, wir greifen dann irgendwie beide Fans ab und machen daraus so einen Popcorn-Film, das ist irgendwo nachvollziehbar.
Ist aber meistens im Ergebnis sehr durchwachsen.
Ja. Aber, ey, ganz ehrlich, der sieht nicht billig aus, war auch nicht billig. Das Ding hat 60 Millionen gekostet.
Ui.
Und deswegen funktioniert das schon irgendwie, was die hier machen.
Wie oft da Mr. Lazarescu reinpasst in die 60 Millionen.
Ja, aber hallo. Ja. Ja, also was mich ein bisschen verwundert ist, dass die so ein Budget hatten und dann aber, was so Schauspieler angeht, also das ist hier so absolute B-Riege.
Mhm.
Du hast Lance Henriksen dabei, der hier natürlich Charles Bishop Whalen spielt. Den kennen wir aus der Alien-Reihe und der würde ja jetzt hier genau genommen, weil es ja im Jahr 2004 spielt, ist der quasi der Prototyp, also er spielt diesen Businessman, auf dem dann der
Bishop
beruht.
Mhm.
Ja. Die Hauptfigur, Alexa Woods, die wird von Sana Lathan gespielt. Die Dame kennen wir aus Blade und Love and Basketball und in Succession hatte die wohl auch eine durchgehende Rolle.
Mhm.
Aber wirklich kein großer Name. Aber die ist hier die Heldin. Ja, und ansonsten haben wir hier noch Raoul.
Ach, die Anwältin.
Ja, Raoul Bova. Der Herr ist Italiener, hat da auch echt eine Menge gemacht, 83 Credits. Ewan Bremner könnte man kennen, ne? Spud aus Trainspotting.
Ja, ich kenne
das auf jeden Fall auch ein großer Name.
Ich kenne Tommy Flanagan, das ist der Ire aus der Sons of Anarchy.
Ja, klar, Sons of Anarchy.
Besetzung
ja.
Und bei Smoking Ace war er dabei und so.
Ja, und Braveheart, Gladiator und so, der hat wirklich viele Sachen gemacht.
Ach ja, und Peaky Blinders natürlich war auch am Start.
Mhm.
Also das ist aber damals im Jahre 2004 wahrscheinlich auch noch absoluter No-Name. Also nicht
nee,
so oft.
Eben, also nicht No-Name, wie gesagt, ne, war ja schon aber bei Braveheart schon, dabei, aber der hat ja, schon echt eine lange Vita, also 77 Credits ist auch nicht wenig. Aber eben, also Ewan Bremner ist, glaube ich, so einer der prominentesten hier drin.
Mhm.
Ja, aber eben, also es ist jetzt, ne, sind ja keine A-Lister, das war, glaube ich, auch zu erwarten, aber nichtsdestotrotz, der war nicht günstig. Und dann natürlich geht's dann rund in dieser Pyramide. Und dann, ja, hat man eben genau das, was der Titel verrät.
Bash.
Ja. Drei Predators und eine Menge Aliens. Ja, und dann gibt's hier eine Menge Trivia-Facts. Das ist stellenweise schon echt lustig, was da drin steht, weil Paul W.S. Anderson, so rum, hat in einem Interview erzählt, dass Arnold Schwarzenegger auch hier am Start gewesen wäre. So ein Cameo zu machen am Ende. Aber auch das wieder basierte auf seiner Wahl zum Gouverneur.
Ach, noch so ein Ding, ja?
Ja.
Das hatten wir doch neulich schon mal.
Eben. Und auch hier hat er gesagt, ich bin am Start, wenn ich verlieren sollte.
Mhm.
Ja, witzig. Er waren wohl euch ein paar Filmproduktionen verpisst, als der Herr zum Gouverneur gewählt wurde.
Ja, da hätte man auf jeden Fall einen Namen im Cast gehabt.
Ja. Ja, und ursprünglich sollten Jerry Goldsmith und Alan Silvestri hier den Score zusammen machen.
Auch sehr namhaft.
Ja. Das ist leider nicht zustande gekommen, weil Goldsmith an Krebs erkrankt und auch gestorben ist. Das ging dann recht schnell.
Mhm.
Und so ist Harold Closer der Komponist geworden, der mir wiederum nichts sagt. Aber das ist ja nun wirklich auch nicht mein Department, wo ich besonders fit bin. Das
ist auch krass. Ich habe in der zweiten Episode, die wir heute aufnehmen, habe ich einen Film, der von ihm, wo er den Score zugeschrieben hat, von Jerry Goldsmith.
Ach, mhm. Okay.
Passt gut.
Ja, und dann, also hast du hier natürlich diverse Referenzen, so mal mehr, mal weniger cool auf sowohl Alien als auch eben auf Predator-Teile. Und Lance Henriksen macht ja an einer Stelle ganz kurz diesen Move mit dem Messer zwischen den Fingern.
Mhm.
Was man ja aus Alien kennt. Nur mit Bill Paxton, die Szene. Ja. Und da solche Sachen finde ich natürlich irgendwie ganz cool.
Aliens in dem Fall.
Das waren Aliens, ja.
Mhm. Also ich meine, der zweite Teil ist das Sequel.
Ja. Und was an dem Film wirklich cool ist, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Budget recht hoch ist, die haben ja halt wirklich versucht, so gut es geht, auf CGI zu verzichten.
Okay.
Und das geht auf.
Viel Practical Effect, so.
Also laut Anderson ungefähr 70% der Szenen keine CGI, sondern eben Puppen, Suits, Miniaturen, alles Mögliche. Also halt Practical Effects.
Das ehrt ihn.
Finde ich auch. Und die haben wohl auch sogar bei manchen Shots rumprobiert, das so oder so zu machen und haben dann am Ende geguckt, was besser aussieht.
Mhm.
Aber die haben hier gibt es ja auch so eine Alien-Königin und die ist ja riesig und war entsprechend aufwendig, weil das war eben auch ein Practical Effect. Fast 5 Meter hoch, das Ding. Und da waren einfach 12 Puppeteers zugange, die gleichzeitig daran mussten, um diese Alien-Königin zu handeln. Dann haben sie das kombiniert mit der CGI. Also da wurde dann eben so ein bisschen rumgespielt. Da wurde dann zum Beispiel, die hat dann so einen langen Schwanz, der sich bewegt. Und das wurde dann wiederum mit CGI gemacht.
Mhm.
Aber so eben alles, was sich an dieser Alien-Königin bewegt, ist Puppeteering. Und damit ist diese Alien-Königin the most sophisticated animatronic ever built zu der Zeit.
Weil sophisticated?
Das war bis dahin wohl der T-Rex aus Jurassic Park.
Ah ja.
Ja, ja, also ich habe da ein bisschen nachgelesen. Angeblich 47 Punkte mit Gelenken drin. Damit auch schon sehr viel mehr als das, was sie bei Aliens benutzt haben. Und dann Hydraulics und eben diese ganzen Puppeteers, die da zugange sein mussten. War wohl ein Riesen-Act. Was habe ich gelesen? Dass sie das, dass sie da was erfunden haben, was sie dann auch, also mit diesen Hydraulics für diese Animatronics, was sie dann wohl bei Starship Troopers auch nochmal verwendet haben. Ja, also das, wie gesagt, die Nummer geht auf, finde ich.
Mhm.
Die haben den Film Del Toro angeboten, dass der hier Regie macht. Der hat abgelehnt und stattdessen Hellboy gemacht. Und ich glaube, finde ich auch, Hellboy zweifelsohne der bessere Film. Aber ey, also ich habe wirklich Schlimmeres erwartet.
Der erste ist auch nicht so schlimm wie der zweite. Also
ja, den zweiten habe ich natürlich dann auch geguckt.
Ach, den hast du auch geguckt?
Ja.
Hast du was erkannt? Oder musst du dann deinen Fernseher ein bisschen heller stellen? Weil,
ey,
also wenn Batman im Dunkeln spielt, bei dem Sequel hast du ja, ich weiß noch, ich habe da gar nichts erkannt. Alter.
Ey, das ist aber nicht nur aufgrund der Dunkelheit, aber da komme ich dann natürlich irgendwann zu, wenn ich über den zweiten spreche.
Okay,
das wird heute nicht mehr passieren, aber okay. Ja, jetzt nicht unmittelbar hintereinander, aber so im Abstand von irgendwie 2-3 Wochen.
Und schon Abfall, oder?
Ja, ja, ja. Aber das hat eben auch viel damit zu tun, dass im zweiten hast du halt fast nur CGI.
Mhm.
Und das funktioniert lange nicht so gut. Und hier, und gerade die, dass es so mörderunübersichtlich ist, dass du halt einfach nicht erkennst, wer mit wem, gegen wen, wie, wo, was, wo ist oben und unten und so. Und das ist, da erkennst du wirklich gar nichts mehr.
Ist nicht förderlich, ja.
Und das funktioniert hier recht gut.
Hm?
Was ich hier so ein bisschen schade finde, ist, also man merkt, dass der Regisseur hier eher auf Seite der Aliens war.
Ach so, ist er parteiisch, ja?
Total.
Okay.
Aber es gibt da wirklich, gerade mit den Aliens, gibt schon den einen oder anderen echt coolen Moment. Also wo der einmal dann dieses Netz von dem Predator angeschossen kriegt, ne, und sich dann auf seinem Kopf so dieses Muster von dem Netz einbrennt.
Hm.
Fand ich ziemlich geil gemacht.
Ja, der ging schon klar. Ich habe den auch damals gesehen. Ich fand den jetzt nicht doll, aber...
Nee, doll ist er nun wirklich nicht.
Aber es ist okay. Man kann sich den mal so reinpfeifen.
Also es ist doch ein recht kurzweiliger Popcorn-Action-Film. Geht eine Stunde 41 Minuten.
Ja.
Action-Adventure-Horror natürlich. Ja. Also keine große Überraschung, aber ich habe wirklich Schlimmeres erwartet.
Mhm.
Ja. Peter Briggs hat wohl schon 91 ein Skript Alien vs. Predator geschrieben. Und das wurde dann recht schnell verkauft und angeblich basiert das Ding hier auch darauf, weil das dieses Skript von damals seither im Umlauf ist und wohl eine Menge Inspiration geliefert hat.
Mhm.
Und das ist schon abgefahren. Das ist aber eben, es war so klar, dass die natürlich versuchen, das Franchise noch in irgendeine andere Richtung auszuschlachten. Ja. Jetzt ist es das geworden. Und wie gesagt, ey, ich konnte den gut gucken, so. Der hat mir nicht groß wehgetan. Natürlich gibt's hier schon wahnsinnig viele Klischee-Momente. Also da ist vor allem die Figur von dem Raoul Bova, Sebastian De Rosa. Der bedient da zu viele Klischees, finde ich. Und gerade auch so das, was Tommy Flanagan hier spielt, der ist halt auch wahnsinnig, also alle Figuren sind hier wahnsinnig eindimensional und so, aber es ist halt eben wirklich dahingehend alles sehr platt, was so Figuren und so angeht. Aber darauf,
das meiste von denen ist ja eh Kanonenfutter wahrscheinlich.
Eben. Darauf zieht das hier natürlich null ab und das, was man hier sehen will, das funktioniert gut, weil eben sowohl Alien als auch Predator kommen hier mit sehr vielen Practical Effects daher und ja, das ist an der einen oder anderen Stelle schon auch ordentlich blutig tatsächlich. Also eine 16er Freigabe und die merkst du an der einen oder anderen Stelle. Fand ich cool, dass die dann jetzt hier nicht noch, weißt du, so ein, das versucht haben, möglichst familiengerecht umzusetzen, weil dann, ich glaube, dass das auch tatsächlich dann beim zweiten so ein Ding war, dass die da auch nochmal versucht haben. Oder war das genau andersrum? Ich weiß nicht.
War der weniger brutal oder was?
Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber jetzt interessiert es mich dann doch irgendwie. Jetzt gucke ich das mal eben nach, Alter, weil wo habe ich denn hier den zweiten?
Exactly like Footloose.
Nee, genau, der zweite ist blutiger. Der ist,
sag ich doch,
ab 18.
Exactly like Footloose.
Ist ab 18 freigegeben. Ja, das blutige Footloose. Ja, so viel zu Alien vs. Predator. Ich glaube, viel mehr brauche ich das nicht in die Länge ziehen. Der hat finanziell tatsächlich funktioniert. Der hat über 177 Millionen eingespielt.
Gab ja auch ein Sequel. Muss ja ein Erfolg gewesen sein.
Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch die Sorte Film, die sich dann auf Blu-ray ganz gut verkauft.
Mhm.
Weil diese beiden Franchises, die haben ja schon eine Menge Fans.
Ja, ich glaube nicht, dass jeder Alien-Fan und jeder Predator-Fan sich da automatisch auch die Blu-ray von dem Film holt, aber ja, ein paar bestimmt.
Ist ja auch so lustig. In den Trivia-Facts hast du dann natürlich irgendwelche Fakten von gerade so diesen Hardcore-Fans, die dann sagen, das und das ist nicht korrekt, weil da und da wird das...
Die Farbe ist ja bläulicher oder so ein Scheiß, ja, ja, bei dem Helm.
Und auch so andersrum, die dann wiederum total legitime Erklärungen haben, warum das jetzt in dem Film anders ist und so, weil es in die und die Timeline passt und schlag mich tot. Also das ist schon immer wieder lustig.
Ja, das hast du ja fast bei jedem Film. Ich glaube auch bei den Batman-Diskussionen, wenn du da irgendwas auszusetzen hast, dann kommt irgendein Eierkopf um die Ecke und sagt dann, ja, aber er hat sich so und so verhalten, weil doch seine Mutter in dem Heim damals so und so das und das gemacht hat und so. Ich dann denke, dick, Alter.
Genau so.
Kann sich auch alles zurechtbiegen.
Ja, whoever wins, we lose. Simon Peck hat dann getweetet, whoever wins, we leave.
Okay.
Das war natürlich auf den Kinobesuch bezogen. Ja, der Film kommt in der Kritik wirklich nicht gut weg. Auf IMDb hat er 5,6 Punkte. Metascore ist dunkelrot bei 29. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik immerhin noch 4,2. Vom Publikum 2,9. Letterboxd 2,4. Das ist also alles sehr, sehr durchschnittlich.
Ein richtiges Highlight hier gebracht.
Sag ich ja. Das stumpfe Kontrastprogramm.
Also ich trage mich hier mit 5,5 ein.
Okay.
Immerhin.
Immerhin.
Du bist, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs als ich. 6,5.
Ich bin bei 6.
Bei 6. Okay.
Damit schon sehr nah bei dir. Witzig. Ich hätte gedacht, dass das einer von denen ist, den du hier Mörder abstrafst.
Nee, Mörder abstrafen tue ich dir nicht. Den zweiten würde ich Mörder abstrafen, weil da war ich wirklich, da war ich ein bisschen sauer.
Was hast du dem gegeben? Weißt du das noch?
Zwei, da hat von mir zwei Punkte oder drei Punkte gekriegt. Ne? Den fand ich wirklich eine Frechheit. Weil, wie du gerade meinst, ich habe nichts erkannt und so, und dachte so, was ist das für ein Dreck? So, ich sehe gar nicht, was hier abgeht. Und der erste war ja noch so. Ich glaube, der funktioniert so ein bisschen als Guilty Pleasure. Das ist schon wirklich sehr schwachsinnig, da die ganze Story und so.
Hast du denn den zweiten im Kino gesehen?
Nee. Im Kino habe ich keinen von denen gesehen.
Okay.
Vielleicht hat er dann drei Punkte mehr gekriegt. Man weiß es nicht. Auf der großen Leinwand.
Ja, eben. Ja. Also könnte ja schon auch genau die Sorte Film sein, ne?
Wenn ich mir The Batman dann als Rewatch auf dem iPhone angucke, dann fällt ja vielleicht auch noch ein paar Punkte. Ist ja schon die Leinwand, die ein bisschen was ausmacht.
Ja, total.
Ja. So, jetzt haben wir ja eine bunte Episode hier hingelegt. Haben wir denn zufällig noch was aus der kommenden Oscar-Verleihung, die...
Was? Wir sind noch nicht fertig.
Ja, haben wir noch zufällig einen Film, der irgendwie in die nächste Oscar-Verleihung mit reinfällt oder so, den wir hier vielleicht noch reinbringen könnten?
Ja.
Wir sind nur nicht fertig. Schön, wie er da mitspielt, Alter. So spielen wir uns die Bälle zu und du fängst keinen von denen auf, sondern kriegst sie alle in die Fresse.
Was ist das hier? Dodgeball oder was?
Wir sind noch Alter? Nicht fertig.
Ja, dachte schon, du willst jetzt hier unser Konzept über den Haufen werfen, Alter. Schon kurz vor der Schnappatmung.
Ich wollte elegant überleiten und du sagst, ja, wir haben tatsächlich noch etwas. Stattdessen sagst du, wir sind noch gar nicht fertig.
Ach, guess. Don't you think you ought to do something about expanding
your vocabulary? That was bizarre, and I didn't follow any of it. Is everything okay?
Everything okay?
Alles super. Ja, machen wir das doch.
Das wäre ziemlich krass, wenn er das...
That was bizarre, and I didn't follow any of it. Is everything okay?
Okay, das hat er bestimmt nicht zu der Kamerafrau gesagt.
Nein, das ist älter.
Ja, okay. Das wäre auf jeden Fall strange gewesen.
Ja, too soon.
Too soon, wahrscheinlich.
Also, dann machen wir das doch. Sprechen wir über einen Oscar-nominierten Film. Siebenfach Oscar-nominiert.
Mhm.
Damit eine ganze Menge. Nominiert für bestes Drehbuch, bester Film, bester Sound, beste Regie, beste Musik und zwei Supporting-Nominierungen für Judi Dench und Kieran Hinz. Heinz.
Mhm.
So rum.
Heinz Ketchup.
Ja. Ich habe mir aber tatsächlich bei seinem Vornamen habe ich mir ein Interview von ihm angeguckt, wo er über die Aussprache seines Vornamens spricht. Also deswegen, da weiß ich jetzt sehr genau, wie der ausgesprochen wird.
Das A wird nicht mitgesprochen?
Doch.
Weil du Kieran gesagt hast und ich habe ihn ja mal Kieran genannt.
Da ist doch ein A mit drin bei Kieran.
Kieran. Ja, okay, so ein dezentes, so ein verstecktes.
Ja, also jetzt ist es so, auf dem A ist ja ein Akzent.
Mhm.
Und deswegen würde man normalerweise Kieran sagen.
Okay.
Er kommt aber aus Belfast, surprise, surprise. Und das ist im Norden und er sagt, die im Norden scheißen auf Akzente. Und deswegen ist er als Kieran aufgewachsen.
Ah, okay.
Aber er sagt, er hat ja schon öfter mit Leuten auch aus Dublin und so zusammengearbeitet und dort am Set wird er dann immer Kieran genannt.
Mhm.
Und er sagt, für ihn ist das fein, weil das wäre quasi die richtige Aussprache, aber es gibt ja bei Namen nicht richtig und falsch, weil er ist halt als Kieran aufgewachsen und deswegen...
Beides für ihn fein.
Kieran.
Solange man nicht Sierran oder so sagt, ist alles cool.
Ja. Ja, und ich meine, das ist ja nicht der einzige Name, der spannend ist in dem Cast.
Ja.
Aber auch bei ihr habe ich nachgeguckt, wie sie ausgesprochen wird.
Oh, schön.
Deswegen, jetzt darfst du dich mal wieder aufs dünne Eis begeben. Wie würdest du den Namen der Dame, die hier die Mutter spielt, aussprechen?
Vorname oder Nachname?
Sowohl als auch.
Ja, das wusste ich, dass du das sagst. Ja, hier habe ich ein Problem, weil ich habe keine Ahnung.
Echt nicht?
Catriona?
Ich habe das witzigerweise instinktiv richtig gemacht, aber ich habe mir ja auch tatsächlich mal so ein Tutorial von einer Irin angeguckt im Hinblick auf Saoirse Ronan und solche Geschichten, weil mich total interessiert hat, wie das phonetisch zu erklären ist, dass du da manchmal Buchstaben drin hast, die quasi einfach wegfallen in der Aussprache.
Mhm.
Oder eben gerade diese Diphthong-Geschichten oder so diese kurzen, dass dann manchmal so ein I drin ist, was nur eigentlich so ein ist, weißt du, was für so einen Übergang Diphthong-Laut sorgt und deswegen habe ich das bei ihr instinktiv richtig gemacht. Die heißt Katrina.
Ach, Katrina wird es ausgesprochen.
Ja.
Catriona, Katrina.
Das ist halt wie bei Saoirse. Das ist das O ist einfach quasi stumm.
Und der Nachname Borfi, ich meine, da wird
Borf.
Ja, wollte gerade sagen, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass die Möglichkeit besteht, dass das eh überhaupt nicht gesprochen wird, oder?
Ja, nee, Katrina Borf heißt die Dame.
Okay, Borf. Interesting. Das ist die Dame, die Christian Bales Ehefrau spielt in Ford vs. Ferrari in Le Mans.
Ja, ich glaube, ihre prominenteste Rolle ist mit Abstand Outlander.
Ach so, habe ich nicht gesehen.
Da spielt sie die Hauptrolle. da ist sie die weibliche Protagonistin.
Die Outlanderin. Ja. Die Außengeländerin. Okay.
Ja, und da die sind ja jetzt schon in der weiß nicht wie vielten Staffel und die ist ja eine sehr erfolgreiche Serie und da spielt sie halt die Hauptrolle.
Ja, passenderweise geht es ja hier um eine irische Großfamilie und Judi Dench ist so die einzige im Hauptcast, die Britin ist, obwohl sie auch irische Wurzeln hat, so was, ja, ihre Eltern und ihre Herkunft angeht. Insofern selbst da nicht ganz, ganz britisch. Ansonsten der Rest ist echt akkurat mit irischen Schauspielern besetzt.
Und tatsächlich auch viele davon wirklich gebürtig aus Belfast.
Mhm, stimmt.
Ja, das passt sehr gut.
Finde ich auch. Hier bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, über dein Fazit.
Ich auch. Also auf deins, weil ich war so ein bisschen überrascht, als ich dann hier gelesen habe, wie den manche Leute finden.
Das sieht nach einer kleinen Diskrepanz zwischen uns aus.
Ja, weil nach 7 Oscar-Nominierungen klingen hier manche Meinungen nicht gerade.
Ach so, die Meinung war negativer, als du dachtest.
Ja.
Ah, okay. Nee, dann weiß ich, was du meinst, ja. Der ist auch in meinem Kreis oder in meiner Bubble, kommt er nicht so gut weg.
Okay.
Den strafen viele ab und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil
okay,
ich konnte ihm einiges abgewinnen.
Jetzt bin ich ja schon mal beruhigt.
Okay, cool. Hätte ich nicht gedacht.
Ich hätte gedacht, dass du den dünn fandest.
Nee, umgekehrt. Ich dachte tatsächlich, dass du hier einhellig zu den Hatern gehörst, deswegen wundere ich mich.
Ach, echt?
Ja.
Okay, nee, au contraire.
Da, okay, noch ein Plot-Twist.
Total. Nee, ich hab den echt gemocht.
Cool.
Also der macht schon vieles, was man definitiv als Oscar-Bait bezeichnen könnte.
Mhm.
Das ist für mich aber fein, weil das machen ganz viele andere Filme auch und da geht's mir oftmals auf den Sack.
Mhm.
Hier hat das für mich alles ziemlich stimmig zueinander gepasst.
Ja.
Das ist für mich hier Jojo Rabbit als Drama. Da guckt er kritisch.
Ja, weil ich mit diesem, also gerade hier bei dem Film, ich finde tatsächlich, dass dieses Drama hier gar nicht so, so präsent ist wie in anderen Filmen.
Das ist ein leichtes Drama, aber es ist halt, ich meinte im Hinblick auf den Vergleich zu Jojo Rabbit, weil der natürlich zweifelsohne Comedy-Elemente hat, die hier fehlen.
Dafür hat er aber auch sehr viele witzige Momente.
Witzige Momente, aber es ist jetzt nicht als Comedy angelegt. Weißt du hast ja bei Jojo Rabbit hast ja manche, also ganze Figuren, die nur für Comedy da sind.
Ja. Das stimmt.
Und das ist hier nicht so. Deswegen im Genre Biography, Drama, History.
Mhm.
Weil es schon mehr oder weniger auf realen Dingen basiert.
Ja, das ist ein autobiografisch gefärbter Film von Kenneth Branagh, von dem Filmemacher.
Mhm.
Über tatsächlich seine Familie und Kindheit in Belfast Ende der 60er Jahre.
Konsequenterweise ist er auch der Drehbuchautor.
Richtig, der hat auch das Drehbuch geschrieben.
Willst du erzählen, worum es geht?
Naja, wie wir wissen, keimte damals der Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken auf und
wir wissen das, weil wir keine 20 sind.
Weil wir keine 20 sind. Sollen wir jetzt erklären, wie die politischen Unruhen da entstanden sind oder
Da
ansetzen?
Nein, also wie die entstanden sind, ich glaube, da müsste man echt weit zurückgehen. Aber worüber der Streit geht, das kann man auf jeden Fall thematisieren, glaube ich.
Na, dann versuchen wir das zusammenzufassen.
Wie? Da ist ein Religionskonflikt, es geht um Protestanten gegen Katholiken.
Richtig, das ist der Konflikt. Und das ging halt so weit, dass die Protestanten in einer Straße zum Beispiel komplett ausgegliedert worden sind, in denen diese Straße dann gesperrt worden ist, so wie zum Beispiel auch in Berlin die Mauer geteilt worden ist von einer Nacht zur anderen. Haben sie da praktisch die Straße unterbrochen mit Stacheldraht und mit einem Kontrollgang, dass die Leute nicht mehr irgendwie komplett in die anderen Gegenden laufen können. Das heißt, die Protestanten wurden so ein bisschen ausgegrenzt in Dublin.
Ja.
Und in Belfast und allgemein so in vielen irischen
Städten. Mitunter auch zum Schutz, weil da gab es halt viele Anschläge.
Angriffe, ja, genau. Ja, mitunter auch zum Schutz. Aber trotzdem, dadurch, dass die Schule dann teilweise auf der anderen Seite ist, mussten die Kinder dann über diesen Grenzübergang praktisch und durch diese Absperrung durch und dann wieder zurück am nächsten Tag.
Klar.
Oder beziehungsweise nach der Schule.
Ja, und insgesamt natürlich eine sehr angespannte Situation.
Genau. Das Interessante im Film ist, diesen Konflikt und diese politischen Begebenheiten in diesem Pulverfass begleiten wir durch die Augen von Buddy. Buddy wird gespielt von Jude Hilt. Ist das sein Filmdebüt? Fand ich sehr, sehr großartig. Der ist 9 Jahre alt und deswegen sehen wir das alles so ein bisschen aus den Kinderaugen. Und,
total, ja. Wir haben seine POV und vor allen Dingen auch seine, das fand ich nämlich sehr schön an dem Film, wir haben seine Wahrnehmung auf diesen Konflikt und seine Sinnlosigkeit und was er mit den Dingen macht und was ich auch sehr cool finde, was eben so unterstützt, dass man nur die Sichtweise des Jungen hat. Sämtliche Figuren heißen eben so, wie er sie nennt. Weißt du, die Mutter ist Ma, der Vater ist Pa, die Oma ist Granny und der Opa ist Pop.
Ja.
So anders heißen die auch nicht. Das finde ich ganz cool. Weil es halt einfach, es ist halt seine Geschichte.
Richtig. Und den interessiert zum Beispiel auch nicht Politik oder irgendwelche, keine Ahnung, was, wo jetzt der Konflikt liegt, sondern den interessiert halt gerade die neue Star Trek-Folge oder,
ja,
oder der Kinofilm, der gerade läuft mit dem fliegenden Auto. So, das ist halt so, das ist für ihn gerade Priorität. Dann geht es nicht um die politische Bewegung da und um irgendwelche Schlachten. Das heißt, der kann nicht so richtig nachvollziehen, warum die sich jetzt streiten, obwohl die sich vorher verstanden haben, so bestimmte Menschen und so. Und das finde ich schon sehr interessant. Und alles ist so ein bisschen, traditionell war das ja damals im Urland auch so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber die Großeltern, die Eltern und die Kinder lebten unter einem Dach. Das war ein Haushalt praktisch. Die ganze Familie lebte praktisch so unter einem Dach. Deswegen sind die Großeltern auch als Ankerpunkte sehr, sehr wichtig für den kleinen Jungen.
Ja, Familie ist hier insgesamt ein Riesenthema.
Ja, Familie ist allgemein wichtig.
Für den Kontext, wir befinden uns hier zu Beginn des Films am 15. August 1969.
Mhm.
Und da gibt es dann eben wieder Unruhen. Und das ist so die Zeit, in der wir uns befinden. In der eben der neunjährige Buddy da diese hässliche Realität oder mit dieser hässlichen Realität konfrontiert wird.
Ja, aber der hat auch ganz andere Prioritäten, nämlich die Prioritäten eines Neunjährigen. Nämlich zum Beispiel, dass bei ihm in der Klasse ist es so, dass die beste Arbeit hinlegen, dass die nämlich ganz nach vorne dürfen.
Ey, was ein fieses System, oder?
Ja.
Voll kontraproduktiv, wo ich sofort dachte, warum setzt ihr nicht den Schlechtesten ganz nach vorne?
In dem Fall war es ja nicht kontraproduktiv, weil er nämlich alles dafür getan hat, um jetzt neben seinem Traummädchen zu sitzen, die nämlich immer vorne die Klassenbeste ist.
Ja.
Und deswegen sich angestrengt hat, dass er in der Schule so gut ist, dass er dann in die erste Reihe kommt neben mir und dann so ein bisschen kontakten kann. Auch sehr niedlich.
Mhm, total.
Also schon coole Momente. Und das Ganze ist in Schwarz-Weiß inszeniert und wird begleitet von der Musik von Van Morrison, der auch ihre ist und der mega Musik hat. Ich meine, dieses Brown Eyed Girl ist 10-Punkte-Song von ihm. Und dadurch gewinnt das, also für mich hat dieser Film so ein bisschen so diesen Musical-Touch, obwohl gar nicht so auf der Straße rumgesungen wird. Aber dadurch, dass du viel Musik hast durch diesen Film begleitet und sogar eine große Gesangsszene am Ende, wirkt das wie so ein Musical, wo aber nicht irgendwie wahllos drauf losgesungen wird, sondern so vom Touch.
Gerade diese Gesangsnummer gegen Ende,
ja, die ist mega.
Eigentlich ist die Mörder cheesy, aber ich fand sie voll schön.
Irgendwie gut. Aber ja. Jamie Dornan scheint gefallen zu finden, irgendwie einen Film einfach loszusingen. Das war doch bei Barb and Star, war doch erst der letzte, wo ich ihn gesehen habe.
Sag ich ja, der ist bei mir eh wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren.
Mhm.
Macht er super. Aber sowieso, ich finde den Cast hier wahnsinnig toll. Die spielen das alle großartig und das harmoniert auch so geil zusammen. Ey, was hier Judi Dench und Kieran Hines, was die hier für eine Chemie haben, also was die auch für eine Beziehung erzählen. Du glaubst denen halt so krass, dass die sich schon Jahrzehnte kennen.
Ja, absolut. Mega. Wie er dann irgendwas sagt, so weißt du, wo Judi Dench nur so den Kopf schüttelt.
Ja, und
oder
in
so
sich reinlacht und so. Ja, ist super. Und auch so die Körperlichkeit von den beiden. Und oh, Alter, ey, Judi Dench, Mann, die ist so groß, ey. Wirklich, ich hatte dann so einen Moment, wo ich dachte, du guckst sie dir an und es ist einfach eine kleine, alte, nette Dame.
Mhm.
Und dann denkst du aber sofort, okay, fuck, die hat aber auch Q gespielt und so. Also weißt du, das ist so.
Ja, die ist groß. Die Frage ist, ich habe mich schon gefragt, ob die Oscar-Nominierung von ihr hier klar geht so. Weil, also was hat die anders gemacht? Warum hätte jetzt nicht hier Fräulein Katrina die Oscar-Nominierung gekriegt? Weil die war genauso großartig.
Habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum hat man Katrina Buff nicht nominiert?
Und dann habe ich gewartet, nämlich bei Judi Dench, bei diesem, weil es gibt ja oft, wie bei King Richard,
so diese eine Oscar-Szene.
Die eine Oscar-Szene, wo du sagst, hier ist es. Und die kam bei ihr nicht so richtig.
Nee.
Es gab zwar die Szene im Bus später, wo du sagst, okay, das ist schon schauspielerisch groß, aber Oscar, weiß nicht. Aber die ist natürlich großartig, aber...
Nee, ich glaube, dass...
Man fragt sich, warum die eine nominiert ist, die andere nicht.
Ich glaube, ihre Nominierung, die ist halt auch so im Zuge dessen, dass der Film noch für vieles anderes nominiert wurde, kam das so mit, weil ich bin da bei dir. Das ist jetzt hier nicht so, dass die da wahnsinnig groß auffällt, aber sie macht es schon grandios. Aber
ja, das auf jeden Fall.
Man hätte hier wirklich jeden nominieren können, finde ich.
Und warum dieser Film mich auch gekriegt hat, weil du siehst, dass Kenneth Branagh halt damals... Also du siehst, was er mit diesem Film aussagen wollte, nämlich er ist sich ja auch geflüchtet in diese Hollywood-Welten, als er irgendwie eine Star Trek-Folge gesehen hat oder so einen Film.
Diese Liebe zum Kino und was sie,
genau,
dass diese diese Flucht, die das ermöglicht hat aus dem Alltag.
Und die Flucht wurde filmisch nämlich sehr interessant.
Ja, fand ich so schön.
In Farbe gezeigt. Ja,
supergeil.
Alles, wo er sich dann irgendwie reinflüchtet, was so mit Kunst zu tun hat.
Dann auch geil der Shot auf ihn und Granny im Publikum sitzend und in ihrer Brille die Spiegelung ist wieder bunt. Ey, das ist also
ja, mega
toll gemacht. Ja. Dass eben alles, was so an Fiktion zu sehen ist in dem Film, ist in Farbe dargestellt.
Und dann aber auch so Filmreferenzen im wahren Leben. Wie bei High Noon zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder Sprung in den Tod, den ich hatte, wo er sagt so, Top of the World, Ma. Weißt du, das ist ja das bekannte Zitat aus dem Film. Und das sagen die halt hier so während der Handlung halt an einer bestimmten Stelle. Und du siehst, okay, das ist, Kenneth Branagh verbeugt sich gerade vor einem Mafia-Film von 1949. Weißt du, das ist halt so sein Tribut.
Ja.
Also, schöne Kniffe. Der zeigt hier teilweise so seine Liebe zum Kino und zur Musik und, er schließt halt nicht aus, dass das Leben damals hart war, weil die sind halt hin und her gerissen zwischen diesem, die Familie will halt ihre Heimat bewahren, aber wollen auf der anderen Seite auch nach England und da irgendwie in Sicherheit gehen, wollen aber nicht irgendwie alles hinter sich lassen.
Ja, also die treibende Kraft ist da Pa,
ja,
der in England arbeitet, demzufolge immer 2 Wochen weg ist, dann am Wochenende wiederkommt und als da die Unruhen hochkochen, sieht er eben eine Option im Auswandern. Und das ist für den Rest der Familie halt eine Vollkatastrophe, weil die alle sagen, wir wollen Belfast nicht verlassen. Das ist hier unsere Heimat. Wir kennen hier jeden in der Straße und fühlen uns deswegen eigentlich sehr sicher, obwohl hier um uns rum Sachen hochgejagt werden.
Ja, der Kleine bricht in Tränen aus, obwohl es da irgendwie Straßenkämpfe gibt und obwohl da Steine fliegen. Ja. Sagt er so, ja, da werde ich meine Freundin hier nie wieder sehen, mit der ich in der Klasse bin und so, weißt du, meine Kumpel so, ich will nicht nach England.
Ja, und das eben, und erzählt sich durch diese POV des Jungen halt, finde ich, erzählt sich das wahnsinnig gut. Also man ist da voll bei ihm und will eigentlich auch nicht, dass die Belfast verlassen müssen. Ich finde es eigentlich ist voll krass, weil dieser Film bedient wahnsinnig viele Klischees, ist eben wirklich dieses Oscar-Bait.
Ja, der ist auch ein bisschen cheesy so.
Weil der ist eigentlich voll cheesy, aber mich hat er bekommen.
Ja, mich auch.
Emotional. Und ich fand es auch schön, dass der so kompakt ist. Dass der eigentlich einen relativ kurzen Zeitraum erzählt und das aber in einer Stunde 38 und damit echt nichts zu viel macht, so das und schon trotzdem so eine Art Mikrokosmos ist, weil es ja wirklich eigentlich nur um diese Straße geht, in der die wohnen.
Stimmt.
Und die größere Situation dieses Konflikts dann nur so am Rande über Medien oder so mit reingeholt wird. Aber ansonsten befinden wir uns in dieser Straße. Und das hatte, glaube ich, schon auch viel mit den Drehbedingungen zu tun, weil der jetzt natürlich auch während Pandemie entstanden ist. Und die deswegen da so ein bisschen was anders machen mussten.
Ja, sehr beschränkt auf jeden Fall.
Diese Straße nachbauen mussten und deswegen eben ein bisschen beschränkt waren in den Sets. Das tut der Sache aber überhaupt keinen Abbruch. Auch die Tatsache, dass der digital gedreht wurde. Alter, ich habe mich so in diesen Look verliebt. Aber das war schon beim Trailer so tatsächlich. Da habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, so Alter, was ist das bitte für ein krasser Look? Ich finde die haben hier zum Teil Einstellungen gehabt. Alter, dieser Shot, also diese Nahe, die auch im Trailer ist, die Nahe auf Jamie Dornan, ist sensationell. Und was sie hier auch mit Schärfe und so gemacht haben, fand ich super, ne? Wie diese Ansprache von dem Priester in der Kirche, wo der sich hier, also mit völliger Inbrunst da die Sachen rausschreit und man sehr nah an seinem Gesicht ist, so, das hat er auch echt was Starkes. Die haben hier schon irgendwie eine sehr spezielle Optik hinbekommen, obwohl wir es digital gedreht haben. Ey, dieser Shot von unten auf den Rücken von Jamie Dornan, du siehst den Himmel, im Himmel die Wolken. So ein geiles Bild. Also die haben hier wirklich ein paar richtig, richtig starke Einstellungen gehabt.
Was ich mich bei Belfast gefragt habe, im Gegensatz zu manchen anderen Filmen, wie zum Beispiel hier Tragedy of Macbeth und so, wo das vollkommen legitim ist, ist, ob der hätte in Schwarz-Weiß sein müssen. Vom Look her.
Ich fand das cool, weil er steigt ja in Farbe ein, wo du Bilder aus dem aktuellen Belfast siehst, also aus dem heutigen.
Das ist also mit den Farbakzenten.
Dann geht er über die Mauer rüber und ist schwarz-weiß und wir sind im Damals.
Genau, mit den Farbakzenten natürlich auch, um hier die Leidenschaft zu dem Film und zum Kino Amerikas und so darzustellen. Da macht es natürlich Sinn, diese Farbkleckse so. Aber an sich, die Story, wenn jetzt nicht diese Spielereien wären, wenn der jetzt in Farbe gewesen wäre, hätte der, glaube ich, genauso seine Story und seine Wirkung erzählen können. Ja. Bei anderen Filmen sage ich so, das ist perfekt, dass der in Schwarz-Weiß war. Hier bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, also bei mir hat die Wirkung, weil ich den Look so geil fand und das hat schon eine Menge dazu beigetragen, das ist hier wieder so das perfekte Beispiel dafür, dass das ein Film enorm aufwertet, wenn für mich, wenn er optisch halt geil daherkommt. Und ich habe mich hier wirklich in einzelne Einstellungen und Bilder verliebt und war damit schon irgendwie emotionaler, auch näher an der Geschichte dran. Das ist tatsächlich so, irgendwie bei mir verknüpft sich das am besten, wenn ich das optisch schon geil finde. So, da kann ich mich viel besser auf die Geschichte einlassen.
Ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt, dass du diesen Film dass du hier von diesem Film so schwärmst. Also ich habe hier mit ganz anderen Worten gerechnet.
Lustig. Es ist witzig, ich hatte auch Angst, dass du den scheiße findest.
Okay, nee, der hat mich irgendwo getroffen, positiv. Ich dachte, wow.
Also das ist trotzdem nicht der perfekte Film, auch
nee,
wenn,
ist er nicht.
Weil ich eben finde, dass der so dann doch eben sehr offensichtlich so ein paar Klischees bedient. Aber diese Geschichte, der man hier durch die Augen eines Neunjährigen folgt, die ist also wirklich zuckersüß.
Ja, ist eine coole Herangehensweise.
Und ja, mich hat er in vielen Momenten echt gekriegt. Ich fand den schon echt gut.
Ja, das ist krass. Ich meine, ich habe hier 11 Leute in meiner Bubble, die den gesehen haben bei Letterboxd.
Mhm.
Und 3,5 ist das Beste, was ich hier sehe.
Ach echt?
Deswegen, der kommt nicht so doll weg.
Das ist sehr dünn.
Ja.
Was ich auch mochte, ist, dass zum Teil...
3 Sterne.
Also das wirkte ja fast so ein bisschen weitwinklig. Otto, ja, mit Tom habe ich mich da auch noch drüber unterhalten. Er meint, er war, glaube ich, bei 6,5 oder so für Belfast.
Das ist ein bisschen schwach.
Das wirkte ja, also ich weiß gar nicht, ob die das mit Weitwinkel gemacht haben oder so, aber das hat ja wirklich zum Teil eine ganz abgefahrene Perspektive durch die Optik. Und dann mochte ich das, dass du in der Flucht dann immer entweder die Straße hattest oder wenn die in ihrer Wohnung da in diesem Hinterhof waren, ne, wo auch das Klo ist und so, gab es ja dann öfter mal auch Szenen, wo sich ein Paar mit Pop unterhält und im Hintergrund siehst du im Fenster sitzend Granny.
Mhm.
Ne, so diese verschachtelten Tiefen, die es da gab in den Einstellungen. Das fand ich irgendwie so geil. Also die haben es halt wirklich geschafft, hier diesen Mikrokosmos eines Neunjährigen so geil ins Bild zu bringen.
Ja, stimmt. Fand ich auch. Teilweise auch aus seiner Perspektive, die Kamera so, dass die so auf seiner Höhe war. Und
ja, das meine ich. Auch eben dann diese untersichtige auf den Rücken von Jamie Dornan, sensationelle Einstellung. Also
ja, filmisch gut, Story gut, geht halt nicht zu tief. Also es ist jetzt so, wenn hier Leute jetzt so ein politisches Protokoll sehen wollen, dann sind die definitiv falsch in dem Film, weil das ist eher eine leichte Herangehensweise mit, also letztendlich ist es auch nicht die Hauptstory, sondern es geht eigentlich wirklich, das ist ein Coming-of-Age-Film.
Mhm, genau.
Im Hintergrund dieser politischen Unruhen.
Das ist nur das Setting.
Das ist nur das Setting. Insofern, wenn jetzt einer hier so
deswegen,
in the name of the father wartet oder so, dann ist der
ach
falsch.
So,
weißt
nee,
das,
klar,
ne?
Logisch.
Das ist kein schwerer Stoff.
Es geht ja auch, dann ist es ja eben viel dramatischer zu sehen, dass die Eltern sich streiten.
Ja, genau.
Und das finde ich auch geil, was dann immer so die Essenz von manchen Situationen ist, was er rauszieht, ne? Was eben dann dieses wahnsinnig Kindliche ist, aber dadurch ist das halt irgendwie so süß und nachvollziehbar auch alles.
Ja, wie er dann auch seinen Vater fragt, so, ob es okay ist, dass er sich verliebt in dieses Mädchen, weil sie doch irgendwie Katholikin ist, weißt du?
Ja, genau.
Und
auch die Unterhaltung mit der Schwester über was sagst du, wenn dich jemand fragt, was du bist.
Genau. Weil die Schwester ist natürlich ein bisschen rebellisch unterwegs und geht
aber
bei irgendwelchen
diese Erklärung mit dem, nee, du musst quasi doppelt. Also da kannst du psychologisch rangehen und du musst den quasi doppelt bluffen.
Genau, ja.
Und er so, hä? Aber ich bin's doch. Ja, aber weiß er ja nicht.
Ja, genau. Das war auch super.
Sehr schön.
Ja, schön.
Okay.
Du musst mal Otto fragen, warum er nur 2,5 Sterne gegeben hat.
Ja, würde mich auch sehr interessieren.
Ja, was er da... Aber
was hast du denn auszusetzen an dem Ding?
Nicht viel. Also ich kann mir vorstellen, dass der Film an den Erwartungen derjenigen scheitert. Dass jemand vielleicht hier so eine ernsthafte politische Auseinandersetzung sieht, halt so erst recht, wenn er am Oscar-Rennen ist, so, weißt du, so einen harten politischen Film. Und dann kriegt er hier so ein halbes Musical mit Verbeugung vor Hollywood, weißt du. Das ist schon ein anderer Film, als man vielleicht erwartet hat.
Zu leichte deswegen, Tonalität
für
einen Oscar-Stoff. Ja, ich mag das ja.
Ja, oder halt zu leichte Tonalität für diesen Stoff, so für den Konflikt, so dass man sagt, ja, warum... Zeigt er nicht die ganzen Seiten, warum zeigt er nicht die dunklen Seiten?
Aber, es steht doch nirgends drauf, dass das im Kern der Geschichte steht,
eben.
Dieser Religionskonflikt.
Das ist ja das, was ich meine.
Warum denken die Leute
das? Der Film scheitert, wenn dann an den Erwartungen derjenigen.
Aber ich finde, das erzählt auch der Trailer nicht.
Mhm. Ja, gut, guckt ja nicht jeder einen Trailer.
Ja, aber also enttäuschte Erwartungen müssen ja irgendwo herkommen. Also die Erwartungen musst du ja durch irgendwas aufbauen.
Naja, die machst du dir selber.
Aber,
du siehst ein Plakat, du siehst irgendwie den Titel.
Aber auf dem Plakat ist der Junge im Zentrum der Geschichte. Wie sollte man drauf kommen, dass hier harte Unruhen dargestellt werden?
Weiß ich nicht. Er lacht ja sogar auf dem Plakat.
Ja?
Schalt Otto jetzt rein. Was soll ich dir sagen? So, weiß ich
okay,
doch nicht.
Wir werden das recherchieren. Ich will von Otto wissen, warum.
Ja, Dennis recherchiert das. Wozu haben wir jetzt ein paar?
Ach, stimmt. Ja, genau.
Hat sowieso nur Scheiße gebaut, die ganze Episode durch. Da kann er jetzt mal was gut machen. Nichts gemacht, ey.
Wie geil.
Okay. Belfast, Punkte.
Mhm.
IMDb 7,3. Hat einen Metascore von 75. Ich weiß nicht, ob ich hier noch aktuell auf dem Stand bin. Rotten Tomatoes 7,9. Mhm. 4,5 vom Publikum. Und Letterboxd ist hier bei einer 3,5, bei den üblichen 3,5.
Habe ich auch alles, ja.
Cool, ja. Und wie du sagst, sehr erfrischend, mal einen Film zu haben, der mal wieder so ein bisschen länger als, also so einen knappen 90 Minuten, bisschen drüber.
Ja.
Ist auch mal sehr erfrischend. Aus dem Jahr 2021. Ja, ob das jetzt ein Oscar-Film ist, darüber kann man diskutieren, aber unabhängig davon ist das ein schöner Film.
Fand ich auch. Witzig, hätte ich nie gedacht, dass wir uns hier einig sind.
Ich auch nicht.
Echt nicht. Das ist wieder mal ein Beleg dafür, wir machen das schon zu lange gemeinsam hier.
Ja, und trotzdem überraschen wir uns immer noch gegenseitig. Ja,
langsam ab.
Ist doch schön.
Ja, aber es hat sich schon verändert, glaube ich. So, wir sind beide ein bisschen von üblichen Standpunkten ein bisschen abgerückt, in manchen Bereichen zumindest. Also Comedy ist immer noch so ein Riesenthema, auf jeden Fall, was so Diskrepanzen angeht. Aber, also wie gesagt, ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich Geld drauf gewettet, dass wir hier nicht einer Meinung sind.
Ja, Theo Weltenschreiner hat schon angemerkt, dass wir ein bisschen wenig Beef haben in letzter
Zeit. Siehste? Na also.
Ist ihm irgendwie zu harmonisch in letzter Zeit.
Ja, ich muss mal wieder mehr von den alten Comedies ausgraben.
Ja, ich glaube auch, ja, du brauchst mal wieder eine Pipi-Kaka-Comedy. Mhm. Aber spätestens bei MacGruber 2 haben wir schon wieder eine Diskrepanz, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Hoffentlich wird das kein Auftrag sein.
Hey, wobei, ach nee, ich befürchte ja, dass der gar nicht kommt, weil die ja die Serie gemacht haben.
Ach so.
Ja.
Okay, und dann haben sie das Sequel stattdessen dann wieder begraben, oder was?
Ich kann mir vorstellen, dass die statt des Sequels die Serie gemacht haben.
Okay.
Keine Ahnung. Hm. Geil, jetzt sind wir bei MacGruber gelandet von Belfast. Hast du denn, was so deine Oscar-Tipps angeht, glaubst du, der wird einen kriegen?
Der hat Chancen, aber ich glaube nicht als bester Film.
Wo siehst du ihn? Chancenmäßig?
Ich kann mir vorstellen, dass Judi Dench so ein Alters-Oscar kriegt, so. Mhm. Weil die halt, ist jetzt halt auch keine 20 mehr.
Ich wüsste gar nicht, wie viele die schon hat.
Gute Frage. Aber man hat sie jetzt nominiert, weißt du?
Also ich weiß, bei Kieran Hinz weiß ich, dass das, obwohl der ja auch schon irgendwie 70 ist oder so, ist das seine erste.
Naja.
Deswegen bei Judi Dench, das will ich jetzt natürlich wissen, gucke ich nach.
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Also nominiert war die bestimmt schon diverse Male.
Ja, auf jeden Fall. Dass die nominiert war, da gehe ich von aus. Ob die einen gekriegt hat.
Was würdest du tippen?
Ich glaube, die hat einen Oscar und wurde 4-mal nominiert.
Einen hat sie für Shakespeare in Love bekommen. Best Supporting Actress. Mhm. Und nominiert war sie insgesamt.
Philomena war sie nominiert, das weiß ich noch.
Das war jetzt ihre 8. Nominierung.
Ihre 8. Nominierung, Alter. Mhm. Okay, zumindest bei den.
Und 98 das letzte Mal einen bekommen, also schon über 20 Jahre her, könnte gut sein.
Könnte fällig sein.
Ja. Mhm. Ja, Philomena war ihre letzte, 2013.
Ja, siehst du, an den erinnere ich mich noch. Mhm. Der war ein bisschen lame, der Film. Aber sie ist natürlich immer groß schauspielerisch.
Also ja, die ist so toll. Ich gucke die so gerne an. Das ist wirklich cool.
Ja. Ja, weiß nicht, von den 7 Oscar-Nominierungen, also es kann schon sein, der wird schon 2-3 Oscars kriegen in irgendeinem Department.
Das glaube ich nicht, dass der 2-3 kriegt.
Meinst du nicht?
Mm-mm.
Okay.
Nee, weil ich einfach leider jetzt, ja, weil ich glaube, also könnte ich mir echt gut vorstellen, weil der wirklich in den großen Kategorien, wo der auch nominiert ist, sehe ich überall andere Leute vorne. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass der einen Regie-Oscar kriegt, Alter?
Nee, das auf keinen Fall.
Ja, siehst du, und damit ist er für besten Film wahrscheinlich auch raus. Bleibt bester Sound und bestes Drehbuch. Und beste Musik. Musik könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Tatsächlich, dass er den kriegt.
Denke auch. Also Musik und Schauspiel-Oscars drin.
Ja, aber ja, gut, also mehr als 2 würde mich sehr wundern. Wir werden es sehen.
Wir werden sehen.
Da sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal, Punkte hast du genannt, wir müssen raten. Ne?
Mhm. Jetzt habe ich das erste Mal geraten, dann wäre ich jetzt wieder dran, rein von der Reihenfolge, auch wenn ich dann 2-mal angefangen habe, aber gut. Ist ja manchmal so.
Ich kann auch anfangen, wenn du willst.
Da ist er wieder hier.
Der Gönner.
7 Punkte vorne, da kann er auch mal anfangen. Ja, los. Ich nehme alles, was ich kriegen kann.
Ich glaube, ich schwanke mal wieder. Das ist jetzt der berühmte halbe Punkt, der es wieder sein kann, weil ich glaube, du bist hier so zwischen 8,5 und 9. Wie emotional warst du hier dabei? Ach, fuck, ich habe mir vorhin vorgenommen, aufs Negative zu gehen. Ich sag trotzdem 9 jetzt. Ich bin guter Dinge.
Ey, soll ich erstmal auflösen, oder?
Nee, gib du erstmal deinen Tipp ab.
Okay.
Es wird spannend.
Okay, ich sag, du bist bei einer 9.
Mhm. Weil du bist es nicht.
Nee, du hast mich ein bisschen zu euphorisch eingetaktet. Also was heißt ein bisschen? Einen ganzen Punkt hast du mich zu euphorisch eingetaktet.
Oh fuck.
Es ist eine 8.
Eine 8? Okay.
Ja, das ist echt eine gute 8 für Belfast. Mhm. Wie steht's bei dir?
Ja, bei mir ist es eine gute 8,5.
Bei dir ist eine gute 8,5. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Endergebnis ist.
Ich habe einen halben daneben. Nee, Entschuldige, du hast einen halben daneben jetzt.
Du einen, ich einen halben.
Richtig, so rum.
Wo sind wir jetzt gelandet?
Oh Mann, das ist eine wilde Runde hier. Ich habe 2 Miese insgesamt und du hast, oh nein, du hast 2,5 Miese.
2 zu 2,5? Ja. Ja, ich wusste, es ist wieder so eine knappe Scheiße, Alter.
Ja.
2 zu 2,5.
Witzig, Scheiße, ich jetzt das eine liegt an meiner einzigen, also ich habe einmal eine Punktlandung hingelegt und die war's. Mhm. Da beim zweiten Film, ja.
Ja, und ich habe einmal um einen Punkt vergeigt. Ich meine, gut, du jetzt auch
bei
Belfast, aber...
Ja, eben, ich auch. Das passt schon. Aber ich habe halt eben einmal eine Nullrunde, die hattest du nicht. Damit hast du einen halben miesen mehr. Ja,
ja, sorry. Das ist so, wenn man so rekapitulieren würde, wie oft ich nur einen halben Punkt verloren habe.
Ja, ja.
Das ist ja dieses Almost Doesn't Count, aber das ist jetzt nicht so, dass ich hier...
Nee.
Die Gesamtpunkte sind natürlich recht deutlich, aber du hast dann immer irgendwie diese Runde entschieden für dich.
Ja, du bist der hier.
There are plenty of things that he is well above average at.
Reden wir wieder von meiner Penislänge, oder?
Well above average.
Sind wir wieder da?
Ja.
It just feels super intimate, but it feels kind of weird just sitting here watching.
Absolut. Very well, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Very well.
I resent that!
Kannst da resetten, wie du willst.
Ach, schon wieder das erste Thema
Mal,
jetzt.
Das erste Mal, dass das Chris-Gebert-Orakel versagt hat bei mir, ja.
Ach so.
Jetzt hat er sein Fazit hier gebracht, habe ich gesagt, ja, ist kaputt.
Ist kaputt.
Ja, den müssen wir auch mal wiederholen, den Burschen.
Ja, der hat sich ja schon auch selbst angekündigt für irgendwann mal demnächst.
Ja, nicht, dass ihr denkt, wir haben unsere alten Schergen vom letzten Jahr alle vergessen. Die kommen alle wieder jetzt im Jahre 2022.
Ja, ja, klar. Wir haben demnächst viele Gäste, ne?
Einige, ja. Ja, ja, definitiv. Hakan Film fressen und dann demnächst noch mal wieder Second Jahren, demnächst mal wieder Chris. Stehen ein paar Leute wieder an. Isa und David können wir auch mal wiederholen.
Ja, dürfen alle herkommen.
Alle sollen alle herkommen, die wollen. Meldet euch alle.
Ja, wobei mit Dave haben wir tatsächlich so was geplant, ne, für demnächst.
Ja, mit Dave haben wir was geplant, richtig.
Sind wir da was am Plan dran?
Da sind wir was am Plan dran.
Na ja.
Richtig. Seid gespannt. Hier.
All I ask is for you to be a little patient and a little kind.
Ja, seid mal ein bisschen netter, genau. Was ist da los?
Seid netter und seid geduldiger mit uns.
Geil, wir können jetzt einfach alle Nervjobs an Dennis delegieren.
Dennis ist schuld für alles jetzt. Offiziell. Jetzt haben wir es offiziell gemacht.
Er wollte nur Praktikant sein und jetzt ist er schon der Sündenbock, Alter. So schnell kann es gehen.
Das ist nun mal der Praktikantenstatus, ja. Das
Dennis denkt sich das hier.
Generosity. That was my first mistake.
Wahrscheinlich.
Also, ja. Hätte ich das mal nicht angeboten.
Hat eine Statistik für uns erstellt und schon ist er doomed.
Ja.
Okay. Über 2,5 Stunden Podcast schon wieder. Für diejenigen, die dachten, naja, 5 Filme, da werden sie schon nicht so lange drüber labern.
Ja, das ist immer mit den gemeinsamen Filmen, geht es einen Ticken länger, ne?
Da geht es immer länger, ja. Und dann mit einkalkulieren, ich meine, wenn ihr errechnet, dass da auch Gäste bei sind, geht das auch meistens ein bisschen länger.
Mhm.
Weil man auch öfter mal abschweift.
Apropos, wie ist denn das beim Punkteraten? Wann haben wir das letzte Mal einen Zwischenstand durchgegeben?
Ein Zwischenstand, was unsere Ergebnisse angeht? Oder meinst du jetzt einen Zwischenstand für die anderen?
Für die anderen. Wer da aktuell vorne ist.
Das ist also aktuell
Wo
vorne.
Wo steht denn unser Praktikant?
Unser Praktikant steht natürlich auf Platz 1 und zwar sehr, sehr deutlich.
Ach, wirklich?
Also den wird keiner mehr einholen, kann ich mir vorstellen. Der ist jetzt schon in zweiter Saison sehr dominant da vorne, sodass Leute wie Atombomb schon gefragt haben, wer von uns beiden eigentlich hier Dennis ist.
Ach so.
Ja, der ist wirklich...
Echt? Liegt er so oft richtig? Oder was?
Der ist richtig gut dabei, ja. Der hat voll oft irgendwie 3er und 4er Punkte und so.
Und der Dennis, der ist der hier.
I am 99% sure.
Der Fuß.
98.
Ja, also aktuell führt er um 12 Punkte in der Tabelle.
Oh.
Vor dem nächsten. Das
ja,
wird
aber
schwer einzuholen sein.
Theoretisch machbar.
Theoretisch machbar, aber dann müsste er die ganze Zeit Nullerrunden machen. Und ja. Er macht halt nie Nullerrunden. Also der ist halt irgendwie, also 1-2 Punkte holt er immer.
Geben wir ihm ein paar Aufgaben mehr, dann wird er da vielleicht schlechter.
Aber was mich freut, gleich danach, Fäbse. Und Fäbse hat immer die Top 3 verpasst, irgendwie knapp. Der war mal 4., 5., irgendwie 6.
Okay.
Und jetzt ist er 2. Stelle. Insofern verdient er sich vielleicht mal seine Blu-Rays oder seine Filmrezension.
Ja, geil.
Und dahinter wird es dann spannend. Da sind dann Erik, Rico, Markus, hier Prince of Wales ist noch im Rennen, Atombomb, punktgleich mit ihm.
Mhm.
Also da geht noch einiges. Da ist noch alles offen, wer da den dritten macht. Und selbst Fäbse kann man noch einholen. Also Da wird spannend, aber Dennis, glaube ich, auf dem ersten ist schon
vorneweg.
Da würde ich mein Geld setzen, dass der das durchzieht.
Okay. Ja, schön für ihn.
Schön für ihn, ja, sagt er.
Na was denn, hallo, das dürfen ihn doch jetzt nicht mehr nett behandeln, dachte ich, jetzt, wo er Praktikant ist.
Naja, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche muss schon sein. Da können wir ihm schon mal Props geben, dass er
ach so
Punktewagen gut ist.
Okay.
Aber du weißt Bescheid, nächste Saison darfst du nicht mehr mitmachen, weil...
Ach so, ja, stimmt.
Ist ja logisch. Ist ja
Interessenkonflikt.
Absoluter Interessenkonflikt, ja. Ja, ja. Du gehörst zum Personal, du darfst dann logischerweise nicht mehr beim neutralen Punkterat mitmachen. Das ist ja dann...
Ja, stimmt.
Wie war das? Mitarbeiter werden ausgeschlossen aus dem...
Genau, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Sind von der Teilnahme ausgeschlossen, so ist die Formulierung. Das wollte ich.
Ja.
Ja, sorry, Dennis. Letzte Mal jetzt.
I acted like an asshole. All right, I was just hurting because I knew I'd lost.
Nein, nein. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich hoffe auf die nächste Episode.
Ja, da ist ja auch noch alles drin, oder?
Ja, klar.
Ein bisschen also Vorsprung hin oder her, da geht noch was.
Und ey, ansonsten muss ich nur noch 2 Wochen durchhalten und dann geht eine neue Saison los.
Oder so.
Neue Niederlage.
Ja, ja.
Juhu.
Ach, komm schon.
Wieder 3 Monate leiden und dann am Ende verlieren.
Always the Padawan, never the Jedi.
So sieht's aus. Aber gut gelaunt haben wir trotzdem heute voller Leidenschaft diesen Podcast hier vollendet.
Ja, hat Spaß gemacht, wie immer.
Finde ich auch, hat Spaß gemacht und danke alle fürs Zuhören. Wir hören uns dann alle am Freitag.
Genau das.
Bis dann.
Raus.
Peace.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.